Heute ist nicht aller Tage. Ich komm wieder. Keine Frage.
Let's go! Leute, herzlich willkommen zurück bei Game Changers Folge 90 und es ist eine gute, Mann. Divisional Round is in the books und wir reden natürlich drüber. Gleichzeitig wollen wir ein bisschen Saisonrückblick machen für Jakob, Mann. Saison 7 in the books und wir reden drüber. Letzte Nacht fand der College Championship statt. Wir reden da ein bisschen drüber und dann natürlich schauen wir ein bisschen auf nächste Woche, auf die AFC und NFC Championship. Was auch ganz spannend wird, bin ich mir sicher. Und ja, natürlich zum Schluss noch ein paar Fragen von euch. Aber mit dem Sinne, let's get to it. Jakob, erzähl, Mann. Ja, 7, Alter. Shit, du hast mich eingeholt, Alter. Fuck, was geht? Aber erzähl, Mann, Alter. Natürlich, Saison vielleicht nicht ganz so gelaufen wie erhofft, aber durch Höhen und Tiefen gegangen, aber so dein persönliches Fazit dieses Jahr und auch vielleicht zu den Texans einfach, wie du das Ganze so erlebt hast.
Ja, also unsere Saison ist ja nicht sang- und klanglos, aber recht schnell jetzt zu Ende gegangen. Und tatsächlich, die Jungs, dadurch, dass es ein Auswärtsspiel war, sind die aus New England zurückgeflogen. Aber da war ja scheiß Wetter. Das heißt, die standen zuerst ewig auf dem Highway, auf dem Runway, mussten dann in New York zwischenlanden. Die Piloten durften nicht mehr weiter fliegen. Das heißt, die mussten warten, bis neue Piloten kommen. Da mussten sie warten, bis das Flugzeug enteist wird. Das heißt, die Jungs sind erst morgens irgendwie um 7 oder sowas zurück gewesen nach dem Away-Game. Und wow. Dementsprechend haben die den Schedule geändert und wir haben direkt am selben Tag noch Exit-Meetings und Physicals komplett fertig gemacht. Das heißt, unsere Saison ist wirklich zu, vorbei. Es gibt nichts mehr, es gibt keine Programmpunkte mehr, es war's. Heißt aber auch, ich bin schon durch die ganzen Exit-Meetings durch und in den Exit-Meetings fragen sich deine Coaches natürlich auch so, hey, was ist dein Fazit der Saison, was ist dein Blick da drauf, wie denkst du darüber nach? Das heißt, ich habe ein bisschen schon mal diese Antwort mir überlegen können. Und tatsächlich fand ich, dass dieses Jahr für mich persönlich Höhen und Tiefen hatte. Ich habe echt guten Football gespielt, bevor ich mich ja verletzt habe gegen Jacksonville. Ich habe mehr Zeit verpasst mit diesem Hamstring, als ich vorhatte. Die Trainer und sowas waren immer noch geschickter davon, weil ich halt irgendwie eine Grade 3 Strain hatte und halt den Rest des Spiels einfach weitergespielt habe. Und davon geredet habe, dass ich, also die haben Witze gemacht, die so, ja, du hast es doch gesagt, du spielst direkt nächste Woche wieder und sowas. Das heißt, da habe ich, glaube ich, meine Toughness wird von niemand hinterfragt. Nachdem ich von der Verletzung zurückgekommen bin, und das ist was im Football immer recht schnell passieren kann, wenn du schon eine Weile dabei bist, dann kennst du das Gefühl, dann die Mannschaft ist weitergefahren. Weißt du, ich meine, so, ich hatte ein Fenster da, wo einige andere Jungs waren verletzt, ein Thailand war verletzt, Special Teamer waren ein bisschen verletzt. Das heißt, ich hatte eine Möglichkeit, in die Rotation reinzukommen und das meiste aus der Möglichkeit rauszuholen. Wenn du dann aber eben auch verletzt bist, dann fehlen dir Reps, mit denen du das Vertrauen von den Coaches gewinnen kannst. Und für den Rest der Saison war es dann ein bisschen so, als ich von der Verletzung zurückgekommen bin, waren die Special Teams Rollen schon belegt so ein bisschen. Ja, es hat sich rauskristallisiert, wer wo auf den Special Teams spielen wird. Und in der Offense auf der anderen Seite, wo es immer noch eine Rolle für mich gegeben hätte, da haben wir immer wieder angeklopft an gute Leistungen und ich habe auch immer wieder angeklopft an eine gute Leistung, aber ich habe nie diesen Durchbruch geschafft. In den Jahren, wo ich richtig gute Jahre hatte, dann kann ich immer sagen, hey, da war dieses eine Spiel, da sind wir so durchgebrochen. Ja? Du brauchst einmal ein Spiel, wo du klopfst irgendwie dann, und dann hast du dieses Spiel, boom, ihr habt irgendwie 200 Yards Rushing und ihr rennt immer wieder denselben Spielzug und ihn zermürbt die Verteidigung. Und ich habe dieses Jahr einfach diesen letzten Schritt nicht gepackt. Ich war immer noch auf dieser Schwelle. Ich war so ein Schwellenspieler. Das heißt, es wäre immer wieder eine Möglichkeit gewesen, zu spielen, nicht zu spielen und immer so knapp auf der Kippe gelegen und habe nie diesen wirklichen Durchbruch geschafft. Ja, das heißt, overall muss ich dankbar sein für Klar. die Möglichkeit zum einen und wie das Jahr gelaufen ist. Ich bin jetzt am Ende des Jahres relativ gesund rausgekommen. Ich habe einen Punt geblockt dieses Jahr. Und ich habe was für und ich habe was für mich wichtig ist. Ich bin besessen von dieser Quote von Nick Saban, der gesagt hat: Outcomes are distraction. Das heißt, es geht um den Prozess. Wie ist dein Prozess? Wie bin ich an jeden Tag rangekommen? Wie bin ich in das Gebäude reingegangen? Was für ein Teammate war ich? Habe ich mich dementsprechend richtig verhalten? Und da fand ich, habe ich diese Opportunity mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Approach angearbeitet. Die Ergebnisse sind nicht immer die du dir wünschst. Das verspricht dir niemand, das ist dir nicht versprochen. Das kontrollierst du auch nicht. Aber von der Seite kann ich zufrieden sein. Es ist ein bisschen so, es wäre mehr drin gewesen, aber du kannst jetzt nicht sauer sein mit dem, was du bekommen hast.
Absolut. Ich meine, du machst so einen guten Punkt, Alter, wir haben so oft drüber geredet in der NFL. Die beste Ability ist Availability. Mhm. Und wenn du nicht available bist, das Team muss ja weiterspielen. Und es findet einen anderen Weg. Und wenn du nicht da bist, dann wirst du eben auch ganz schnell mal vergessen in der NFL, weißt du? Weil, wie gesagt, die müssen die Rolle irgendwie füllen. Und wenn die gefüllt ist mit jemandem, der einen okayen Job macht, dann auf einmal schaust du von der Außenseite rein und sagst, okay, was ist jetzt, wo passe ich hier wirklich rein, so weißt du?
Du bist dann die Person, du bist immer ready, falls du gebraucht wirst. Und das ist auch, was der Coach gesagt hat, hey, wäre irgendwas passiert, du wärst mein nächster Guy gewesen. Also jeden Samstag, ist mir egal, auf welcher Position, ich weiß, ich kann dich überall reinstellen. Aber solange die Jungs, die diese Rollen jetzt gerade haben, ihren Job machen, dann endest du nicht ein funktionierendes System.
Absolut, absolut. Aber erzähl mal, kam irgendein Feedback zurück, Position Coach, ich weiß nicht, mit wem du alles ein Meeting hattest, einfach da das Feedback von denen?
Lass mich vorneweg sagen, ich bin kein mit den Coach-Meter-Type-Guy. Also ich weiß nicht, wie du drauf bist.
Ich bin okay auf jeden Fall damit, aber bei uns war das tatsächlich auch, du hattest so ein Checkout-Sheet bei den Niners und du musstest Training Room, dann hast du so ein Checkmark bekommen, dann musstest du beim Equipment Room vorbei, Checkmark. Und du musstest dich tatsächlich mit dem Special Teams Coordinator treffen und mit deinem Position Coach. Head Coach, der hat dich irgendwann in der Offseason angerufen, so weil das zu viel für ihn war, weißt du. Aber du musstest dich tatsächlich mit deinem Coach treffen.
Ja, also bei uns war Pflicht, war nur der Position Coach. Okay. Aber ich meine allgemein, ich bin nicht so ein mit den Coach Meeting. Also ich gehe nicht zu meinem Coach so in sein Office und setze mich da hin und quatsche einfach mit dem. Obwohl ich meine Coaches alle mag. Ja, aber ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen.
Da ist noch mehr das ist so eine Authority Figure, ne? Wir sind nicht Buddies. Ich bin auch so ein bisschen, aber ich war auch immer trotzdem cool. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt noch ab und zu mal, hau ich ein paar von meinen Coaches an, weißt du? Ja. Einfach noch so Check-in. Weil jetzt sind wir auf einem anderen Level, jetzt sind wir Buddies. Ja, weißt du? Damals war das noch ein bisschen so, hey, ich bin ein bisschen so unter dir. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst.
Und ich habe mit meinem Position Coach geredet. Tatsächlich ist es so, dass was so personell Entscheidungen angeht, und mein Position Coach da keine Weisung geben kann. Ja, der wurde selber immer wieder überrascht von den Position Moves. Aber dem sein Feedback, der hat auf jeden Fall gemeint, wie dass er Professionalism, diese ganzen Geschichten. Ich habe danach freiwillig natürlich darauf geachtet. Ich bin bei dem OC vorbeigegangen, weil das ist mein Guy, Kaylee, mit ihm ein bisschen gequatscht und sowas. Er ist natürlich unzufrieden mit dem Ergebnis, das wir eingefahren haben, gerade weil unter New England, was ich meine, gelernt hat, für 8 Jahre unter McDaniels gearbeitet hat und glaube ich, das war wirklich sowas in seinem Kalender rot eingekreist, dass er McDaniels schlagen wollte, aber der ist glaube ich schon in seinem Mind am planen für nächstes Jahr und was er nächstes Jahr besser machen kann und sowas. Aber ich war stolz auf ihn, weil der Growth, den wir in der Offense hingelegt haben, auch wenn jetzt unsere offensive Leistung in diesem letzten Spiel natürlich nicht die war, die wir möchten, unser Growth auf der Seite vom Ball, vom Trainingslager bis jetzt zum Ende der Saison war riesig. Und auch wenn du nur so die Statistics angehst, also ich weiß, die Vibes, so vom Vibe her hat es immer viel Kritik gehagelt auf Social Media und sowas, aber wenn du die reinen Nummern anschaust, dann war das schon eine Offense, auf die man auch stolz sein kann. Ja. Danach bin ich bei den Special Teams Coaches vorbeigegangen. Mhm. Geile Dudes, Frank Ross, so ein High Energy Ohio Guy. Der macht am Freitag BFR, Bizeps Curls. So unterwegs. Das heißt, mit dem kurz geredet, ähnliches Ding, man, der hat gemeint, er hat stolz auf den Approach und sowas. Er hofft, dass ich nochmal seine Worte waren, er hofft, ich krieg nochmal eine Chance, diesen NIL-Babys aufs Maul zu hauen, weil er so mit meiner Toughness, der hat gemeint, ich bin noch so einer vom alten Fach. Das hat natürlich das Herz gewärmt, wenn er sowas sagt. Und dann, und da bin ich stolz auf mich selber, bin ich noch beim Head Coach vorbeigegangen. Der war gerade am Essen. Ich habe ihn beim Essen kurz unterbrochen und habe kurz gesagt, hey, appreciate the opportunity, so und so. Und da hat er mir gesagt, ich soll dir einen Gruß sagen auf jeden Fall.
My man.
Und er wird auf jeden Fall in Kontakt sein. Also wie gesagt, ich werd erfahren, wie es weitergeht. Irgendwann vorm Draft, ob da beim Texans Bedarf besteht. Und genau, ansonsten muss ich einfach sagen, ja, das war ein krasses Jahr, viele Höhen und Tiefen, viel los. Man, auch bei mir, weiß man jetzt, ich bin ein junger Vater, erstes Baby, hier zwischen Nashville und Houston hin und her geflogen, das ganze Frühjahr, dann hier runterziehen, hier eine Wohnung finden und sowas, war alles nicht so easy. Das heißt, für mich selber bin ich auch einfach ein bisschen proud, die ganzen Challenges, die in meinem Weg gekommen sind, von Verletzungen, von Lebensgeschichten, alle geschaukelt hat, Mann. Es war absolut, ein ereignisreiches Jahr auf jeden Fall.
Absolut, Mann. Nein, wir sind alle stolz. Wir haben alle durch dich gelebt, weißt du? Durch dich den NFL-Traum gelebt. Aber muss man ja ganz ehrlich, also wenn man das jetzt zusammenfasst, also du warst ja noch Practice Squad. Oftmals ist da die Option nach deinem Practice Squad ja, dass die dich zu einem Future Deal signen. Das heißt, du wirst einfach du bist dann weiterhin im Team. Haben sie dir die Option nicht gegeben? Das heißt, du bist jetzt offiziell oder ab März, wenn das neue League-Jahr beginnt, offiziell wieder Free Agent, ne?
Free Agent, genau. Also ich habe auch von Drew natürlich, Drew hat mir, der ist Profi, weißt du, mein, der hat mir schon direkt eine Text-Message geschickt, morgens direkt eine Message geschrieben und hat gemeint, er hat mit Casario, dem GM, gesprochen, hat gemeint, sie sind noch unentschieden, aber sie werden auf jeden Fall Bescheid sagen und kommunizieren, sobald sie wissen, in welche Richtung sie entscheiden. Und das heißt, von der Seite her wusste ich, okay, es wird jetzt nicht direkt Futures-Vertrag sein, aber mal sehen, was passiert.
Okay, super. Erzähl mal dann, du hast erwähnt, okay, wir sind also im Augenblick noch in Houston, ne?
Wir sind in Houston, aber ich wünschte, ich könnte die Kamera umdrehen. Das Podcast-Setup hier steht noch, aber tatsächlich, wenn wir heute durch sind...
Ihr seid am Zusammenpacken, zusammen. Ja?
Ja, die Wohnung ist soweit schon gepackt, ich muss das Ganze nur noch ins Auto laden eigentlich und
ach krass, also geht's wieder zurück nach Nashville, Roadtrip, alles. Ihr seid ready.
Ja, ich hab mit einer Moving Company gesprochen, Marc.
Direkt, also.
Ich habe mit einem Movie-Comic gesprochen, ja, Quote, weil wir haben echt nicht viel. Wir sind zwar in einem Haus, das hat drei Schlafzimmer, aber wir haben nur ein Schlafzimmer worth of stuff. Wir haben keine Möbel, wir haben keine Matratze, nichts. Wir haben eigentlich vielleicht sechs große Kartons. Ich meine, ja, gut, sechs große Kartons, wie viel soll es denn sein? Wenn es so kurzfristig ist, 2000. Okay, alright, tschüss, okay, Respekt. können wir da was machen? Der so, ja, gut, wenn ich jetzt die Deposit direkt am Telefon zahle, dann können wir mir 300 Discount geben auf 1900. Dann habe ich kurz geschaut, U-Haul von hier nach Nashville wäre 800. Dann habe ich gesagt, fuck it, ich mach's selber.
Ach,
ich pack die Boxen. Ich mach's selber. Aber ich habe drei Boxen, gebe die zur Post und den Rest fahre ich mit dem Auto.
Schau mal nach durch die NFLPA, unsere Player-Gewerkschaft. Du kriegst Discounts. Hast du nachgeguckt?
Ich habe mit denen nicht gesprochen, die habe ich die letzten Male benutzt. sind auch richtig gute Discounts, aber das ist ein High-Quality-Service. Also das ist mit Wharton, das heißt, die kommen, die packen es für dich zusammen und die tun es auch richtig packen. Das ist eine richtig gute Crew, die habe ich für den Vegas-Move benutzt. Das heißt, die kommen, die tun deine Teller wirklich in Bubble Wrap einpacken, die tun deine elektronischen Geräte alle gut behandeln und sowas. Aber das ist dementsprechend dann auch ein Ticken.
Alles klar, aber da brauchst du auch diesmal gar nicht.
Ja, brauche ich diesmal nicht. Ich habe gar nicht so viel Zeug. Ja.
Okay, crazy. Okay, aber Nash, das heißt, erzähl, was ist der Plan für die Offseason? Also du bist auf jeden Fall, ja, 8 wird attackiert, also es wird weiterhin, also der Plan ist zu trainieren, du gehst zurück zu deinem, wo auch immer du trainierst und ja, 8 wird angepeilt, ne?
Bill Belichick hat mir immer gesagt, solche Entscheidungen darfst du nicht zu nah nach der Saison machen. Ja. Das heißt, mein erstes Ding ist jetzt erstmal nach Nashville kommen. Und wir müssen da in Nashville jetzt auch, wir müssen aus der Wohnung, die wir da haben, raus. Das heißt, das Ziel ist jetzt einfach mal ein Zuhause in Nashville zu finden.
Also nice, wirklich ein Haus kaufen.
Ja, wir suchen nach einem Haus.
Ja, nach Haus, Garten, wird erwachsen vor unseren Augen.
Bro, das ist crazy, man. Als nächstes komme ich mit dem Anzug zum Podcast. Ja, nee, aber jetzt mit Kind checkst du schon, okay, du brauchst andere Anforderungen. Ich check jetzt, nach diesen ersten paar Monaten habe ich verstanden, was wir da brauchen, wie wir da darüber nachdenken müssen, wie wichtig es auch ist oder wie sehr es helfen kann, Familie um die Ecke zu haben. Absolut. Und da können wir in Nashville was zusammensetzen, wo wir zumindest für diese Endphase von meiner Football-Karriere, ob es jetzt weitergeht oder nicht, mal gesettet sind und es ist einfach, ich ein bisschen produktiver sein kann in meinen Tagen, weil ich nicht so mir Fragen darüber machen muss, wo Britt ist, wo das Baby ist und wie es da alles weitergeht. Ich bin ein bisschen flexibler und das heißt, das ist erstmal Ziel Nummer 1. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, ich werde mich natürlich weiter fit halten und sowas, dann denke ich mal, werde ich anfangen zu trainieren und gehen wir schon auf den Draft zu und bis dahin, denke ich mal, werde ich hören, was so die Gefühle sind. Und meinem Körpergefühl muss ich ehrlich sagen, und das ist ein riesen Shoutout an das Texans Strength and Conditioning Team und die Trainer und alle da, fühlen sich die Sehnen, Bänder, Gelenke und alles eigentlich ziemlich gut an. Also dafür, dass es jetzt das Ende von einer 21 Wochen Journey war mit einem Trainingslager gegen eine Defense, die ihr alle gesehen habt, ist kein Joke. Also wir haben gegen diese Jungs den ganzen Sommer in 100 Grad und 100% Humidity im Trainingslager geballert.
Crazy, Mann.
Die Jungs sind clearly different. Ja, das heißt, dafür geht es mir eigentlich recht gut. Und das heißt, ich will da jetzt einfach noch nichts ausschließen und kein Buch zumachen, wo noch ein paar Seiten geschrieben werden können.
That's right, Alter, da ist noch Platz hinten im Boot. Aber sind noch ein paar. Ah, okay, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Wollen wir direkt ins Game einsteigen, ne? Das war Texans bei New England. Alter, in der Kälte, Mann. Das sah tough aus, Mann. Der Schnee, ich weiß nicht, ob das den Jungs zu schaffen gemacht hat, aber sah natürlich tough aus. Dementsprechend auch 8 Turnovers in dem Game. So ein Statement ist, aber ultimativ haben Texans 28-16 verloren. Hier Storyline war CJ Stroud, 4 Interceptions in der ersten Halbzeit. Texans Defense hat trotzdem ein Ding gemacht, 5 Sacks, die haben 9 Sacks in den beiden Playoff-Games, die ihr hattet. Aber im Endeffekt haben Patriots wirklich das Spiel kontrolliert und dann zum Schluss den Sack zugemacht. Shoutout an die Patriots, sehr gutes Team, krasse Defense-Leistung, haben wahrscheinlich auch nicht ihr bestes Spiel gespielt, aber wenn es drauf ankam, haben die performt und ich denke im Endeffekt musst du sagen, wie es ist, die haben wahrscheinlich das Spiel verdient gewonnen. Wie hast du das Ganze gesehen? Natürlich war ein bisschen enttäuschend Offensive Performance, aber ja, einfach dein Feedback dazu.
Also das Game war natürlich für mich schwer mit anzuschauen von zu Hause. Ich habe hier im Living Room geschaut, ich war beim Trip nicht dabei, aber ich kenne einige Leute auf der anderen Seitenlinie, habe für McDaniels lange Zeit gespielt, McCollins ist da drüben, Robert Spillane, lauter Jungs, mit denen ich bei den Raiders unterwegs war. Ich würde tatsächlich sagen, die Patriots Defense hat ein bisschen ja, vielleicht overperformed, will ich jetzt nicht sagen, weil das würde sagen, dass das irgendjemand denen gezweifelt hat, aber niemand hat über die Patriots Defense geredet vor diesem Spiel. Oder, glaube ich, nicht genügend. Ich glaube, die Jungs haben das auch gemerkt und ich glaube, das hat denen ein bisschen so ein Ansporn gegeben, nochmal ein bisschen mehr zu geben. Also die Storyline war, oh, die Texans Defense ist so krass, die Texans Defense hier, die Stars hat die ganzen All-Pro-Spieler und ich glaube, die Patriots haben sich ein bisschen disrespected gefühlt davon. Man muss sagen, sie haben unser Run-Game kontrolliert, also die Line of Scrimmage kontrolliert. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit 8 Rushing Yards. Das hat natürlich gerade bei einem Spiel im Regen und bei einem Spiel, also es war Regen und Schnee. Schnee ist eine Sache. Schnee geht klar. Du hast Schnee, solange es wirklich kalt ist, ist kein Problem. Aber dieser nasse Schnee, der dann den Ball nass macht und rutschig macht und sowas, der macht es ein bisschen schwieriger. Wir sind eine Mannschaft, muss man auch dazu sagen, wir trainieren vielleicht mal im Regen, aber hier in Houston kannst du solche Widrigkeiten vom Wetter nicht simulieren. Hier ist gutes Wetter. Diese letzte Woche war die erste Woche, wo es hier mal ungefähr 4-5 Grad oder sowas hatte, also Celsius jetzt. Das heißt, von der Seite vielleicht hat das Wetter ein bisschen gegen uns gespielt und dann hatten wir in der ersten Halbzeit nochmal 4 Turnovers, glaube ich, im Pass-Game da dabei. Klar, die Leute, wenn du als Quarterback 4 Interceptions wirfst, dann werden die Leute danach über dich reden. Ja, und viele Leute sagen so, hey, CJ Stroud, hätte man da vielleicht David Mills jetzt reinstecken sollen für die zweite Hälfte und sowas. Da bin ich vorsichtig. Also ich war jetzt mit CJ hier diese ganze Saison über. Ich habe den Junge Bälle werfen sehen, die wirklich, glaube ich, kein anderer Quarterback so wirft. Also der hat schon ein besonderes Armtalent und ich würde ihn jetzt nicht nach einer schlechten Performance in einem Playoff-Spiel so komplett vor den Bus werfen. Sicherlich hat er Fehler gemacht. Sicherlich will er auch besser performen. Diese Offense war so in dem ersten Jahr zusammen. Das war das erste Mal, dass er mit diesem Playcaller zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, da lässt sich eben noch einiges verbessern in der Zusammenarbeit. Wir mussten 2 Timeouts verwenden in Situationen, wo wir den Playcall nicht schnell genug kommuniziert bekommen haben, weil die Patriots eine andere Personellgruppe in der Verteidigung auf dem Platz hatten. Also für dich in richtiger Footballsprache, die hatten ihr Goal-Line-Personnel da draußen und wir waren irgendwie in 11-Personnel und hatten einen Run gecallt oder sowas. Exactly, das funktioniert so nicht. Und solche Sachen lassen sich aber vermeiden oder sind schneller zu beheben, wenn der Quarterback und diese Offense schon mehr Erfahrung miteinander haben. Weil dann kann der Quarterback einfach dahinstellen und weiß, okay, wenn irgendwas ist, hier sind meine Get-Off-Jail-Free- Karten. Ich kann diesen Play-Call einfach an der Line of Scrimmage callen. Ich kann hier an der Line of Scrimmage sowas verändern. Und ich glaube, diese Routine und sowas hat uns einfach noch gefehlt. Und das ist eben was worin die Patriots besonders gut sind. Das ist das Geheimnis des Patriot Weeks, ist, dass sie in solchen Sachen Experten sind und in solchen Situationen eben diese Fehler nicht machen. Und es ist enttäuschend, weil diese Mannschaft, diese Texans-Mannschaft, dieses Jahr einfach so talentiert gewesen ist. Die Defense natürlich keine Frage, niemand zweifelt das an. Aber auch auf der offensiven Seite von Ballmann. Wir haben mit Nico Collins, Christian Kirk, Hutchinson auch, die beiden Rookies, Noel und Higgins, eine Wide-Receiver-Gruppe, die echt nicht ohne war. Dalton Schultz hatte ein Riesenjahr, quietly, haben, glaube ich, wenig Leute darüber geredet, aber er hat, glaube ich, einen Texans-teaminternen Rekord aufgestellt für Receptions und Reception-Yards von Tight End und sowas. Ja. Okay. Also da ging auch einiges. Die O-Line mit den ganzen Veränderungen, die wir hatten, also dieses Spiel jetzt auch wieder. Wir hatten, Trent Brown hat gefehlt, unser rechter Tackle hat gefehlt, das heißt, unser linker Guard musste auf rechter Tackle gehen. Unser Backup-Center musste linker Guard spielen. Also es war alles wieder komplett durchgewürfelt und dann hatten wir mehr und mehr Verletzungen. Also das heißt, es ist einfach ein ein schwieriges Game gewesen. Schwieriges Game, schwierige Situation. Ja, also was soll ich sagen? Die Patriots haben ihr Ding gemacht und ihren typischen Patriot-Weg. Digga, was ist denn mit deiner Kamera passiert?
Ja, ich bin gerade. Die ist gerade geswitcht, Alter, auf meine andere. Okay,
lange Rede, kurzer Sinn. Die Patriots haben verdient gewonnen, aber ja. Ich würde nicht so weit gehen und das Ganze jetzt CJ in die Schuhe schieben. Als Offense insgesamt müssen wir besser spielen, hätten wir besser spielen müssen. Und ich glaube, das ist aber möglich. Ich glaube, das sind Sachen, die man teamintern kontrollieren kann, die Gruppe an Jungs kontrollieren kann und an denen man eben arbeiten muss. Muss man arbeiten, du hast jetzt eine Offseason, um das Ganze richtig zu stellen. Und ich glaube, du hast alles andere, was du brauchst. Du hast einen Headcoach, der wirklich Gas gibt. Du hast eine Defense, die weiter stark sein wird. Die Jungs sind alle sehr junge Spieler. Die ganzen Rookies, die wirklich performt haben, Woody Marks, Noel, Higgins, die Jungs werden alle ein Jahr besser werden. Die machen alle diesen Sprung in ihr zweites Jahr. Das heißt, es gibt, glaube ich, viele Gründe, um excited zu sein als Texans-Fan. Und ich glaube, die Zukunft sieht, glaube ich, gut aus für die Gruppe.
Ja, bin ich bei dir, Mann. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, Mann. Aber ich muss schon sagen, dass ich einfach durch dich bin ich natürlich auch ein bisschen Fan geworden. Natürlich DeMeco Ryans und die ganzen Aziz, Sascha, die ganzen Jungs, die ich dort drüben kenne. Ich habe die Texans mit den Niners wahrscheinlich am meisten verfolgt dieses Jahr. Ja. Und du weißt natürlich besser als die meisten. Du bist im Building, du siehst, wie die Offense performt. Aber von einem außenstehenden Standpunkt, in Jahr 3 erwarte ich, ganz ehrlich, habe ich mehr von CJ erwartet. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich meine, das war durch die Saison hinweg, das war, du sagst, okay, wir hatten ein schlechtes Playoff-Game. Ich glaube nicht, dass es nur ein schlechtes Playoff-Game war. Das war durch die Saison hinweg. Du hast mal wieder so Lichtblicke gesehen, wo du sagst, okay, hey, der Junge hat Talent. Aber dann wieder solche fragwürdigen Dinger, wo du dir einen Headscratcher machst. Was hat der hier gesehen? Weißt du, den Ball einfach weggeworfen, was auch immer, weißt du? Und daher weiß ich ganz ehrlich, ich bin 100% ehrlich jetzt im Augenblick, ob er die Zukunft ist bei den Texans, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du mal die Stats hier anguckst, first player in history mit 5 Interceptions und 5 Fumbles in einer Postseason, in derselben Postseason. Ich weiß nicht, ob es gut genug war, bin ich ganz ehrlich. Über die letzten 3 Jahre ist ein bisschen runtergegangen. Wir haben Year One CJ war, ey, er ist the next big thing und über die letzten beiden Jahre ist einfach echt, er ist nicht besser geworden und vielleicht sogar ein bisschen schlechter, muss man so ehrlich sagen. Aber ja, wenn du jeden Snap direkt in den Boden wirfst, den Ball spikes, hast du 39 Passer Rating. In dem Spiel gegen die Patriots, CJ Stroud hat den 28 Passer Rating. Also es ist schon nicht gut, Mann. Aber oh, nichtsdestotrotz.
Ich gebe dir recht. Ich will es nicht schönreden. Die Performance, die ist nicht up to par. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht sein Standard. Weißt du, ich meine, er hat jetzt eine lange Offseason vor sich, wo die Leute das natürlich, die werden darüber reden. So was er machen muss, ist halt, ey, let's zurück ins Lab, reset. Was muss ich machen, um besser zu werden? Weil die fundamentale Sache ist ja die, du kannst den Ball krass werfen. Okay, lass die ganzen mentalen Sachen fixen, so diese Poise, die du haben musst in der Pocket und sowas, damit du wieder an dein eigenes Performance-Level anschließen kannst, das dich zu einem Spieler in der Liga gemacht hat. Weißt du, ich meine, du musst es einfach irgendwie, du kannst jede, wie im Leben mit allem, so einen Rückschlag kannst du entweder entweder ist es ein Grab oder das ist eine Lektion, von der du besser wirst. Und ich hoffe für ihn, dass er einfach daraus lernen kann, weil es ist ein geiler Dude, es ist eine geile Mannschaft und ich glaube, da geht einfach noch mehr. Ja, da geht einfach noch mehr. Deswegen sind alle so enttäuscht.
Ich glaube es auch. Ich meine, wie du sagst, das ist natürlich auch ein guter Punkt, dass das war das erste Jahr in einem neuen System. Verstehst du? Wir haben alle, das dauert alles ein bisschen, bis wir uns da super comfortable fühlen. Und man kann auch ein bisschen Schuld auf die O-Line schieben, weil hat er echt wenig Zeit, muss man dazu sagen. Weißt du? Aber ich meine, es sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Aber im Endeffekt, ich glaube, er muss sich selber an die eigene Nase greifen und sagen, hey, was kann ich besser machen? Weißt du, wo hapert es bei mir vielleicht ein bisschen? Wo muss ich dran in der Offseason arbeiten? Aber ich glaube, auf jeden Fall, der hat Talent, weißt du. Und das Gute ist, dass er eben erst jetzt ins vierte Jahr geht. Er hat noch Zeit, weißt du. Die Texans können seine Fifth-Year-Option ziehen. Das heißt, er hat noch 2 Jahre Zeit, sich zu beweisen und dann hoffentlich eine große Extension sich zu erarbeiten, weißt du.
Ja.
Aber ja, wir werden sehen. Wir hatten vor ein paar Wochen drüber geredet, so, dass viele Teams so ein bisschen den Switch machen auf eine Elite-Defense und statt wirklich auf Offense zu zählen. Aber ich glaube, das war so ein bisschen, hat gezeigt, die Texans haben, dass nur eine krasse Defense eben auch nicht genug ist, weißt du? Du musst also halt irgendwie.
Ich habe hier einen Pushback zu dem Stat.
Erzähl.
Und zwar, in den Playoff Runs, ja, von den Texans im Schnitt. Ja. Die irgendwie die letzten 3 Jahre, das war irgendwie, ich glaube, Orlovsky oder sowas hat darüber geredet auf ESPN, hat die Texans Defense anscheinend 32 Punkte zugelassen, aber selber auch 32 Punkte gescored.
Alright, wir sind back.
Ich muss vielleicht kurz dazu sagen, ich habe hier Internetprobleme in Houston. Bei meinem Blog wurde das Internet abgedreht. Passend zu meinem Umzug, würde ich sagen. Passend zum Umzug, passend zum Ende der Saison. Internet ist weg. Als nächstes geht der Strom aus und das AC. Das heißt, sie sagen, get your ass out of Houston. Aber ja, mit dem Weg, lass dich weitermachen im nächsten Game. So, ja, unserem Spiel ist, glaube ich, genügend also, gesagt, man. Die Saison ist mal eine krasse Saison, all in all. Ich habe meinen Take dazu gegeben. Mark hat deinen Take dazu gegeben. Ich meine, ihr habt alle gesehen, was besser laufen muss. Shout out an Houston Defense. Und soll mit dir weitermachen auf der AFC-Seite?
Mit dem AFC Championship? Ja, lass direkt in das Bills versus Denver Game einsteigen.
Ja.
Crazy Game. Alter, crazy Game. Bills haben das Ganze 33-30 in Overtime verloren. 5 Turnover der Bills, was auch ein Statement ist. Ganz ehrlich, Josh hat gut gespielt, aber hat auf jeden Fall ein paar entscheidende Fehler gemacht. Wir müssen über die kontroverse Interception reden. Da will ich auf jeden Fall deine Meinung zu hören. Sean McDermott war auch krasse News gestern, dass er gefeuert wurde, obwohl er 9 Jahre echt guten Erfolg dann in Buffalo hatte. Und dann auch, was sehr interessant war, Bo Nix. Im vorletzten Spielzug hat er sich anscheinend den Fuß gebrochen und ist jetzt out for season. Und das wird natürlich das AFC Championship Game ein bisschen affecten, aber ja, wir reden drüber. Aber erstmal dein Fazit von dem Game. Ich fand's mega emotional. Alter. Ich weiß nicht, ob du die ganze Presse gesehen hast danach. Josh hat geheult, Alter, seine Teammates am Heulen. Das war echt crazy, Mann, weil das war so das Year. Ich glaube, die haben alle so ein bisschen erwartet, so hey, dieses Jahr, wo die Competition nicht ganz so hoch ist, wie es in den Jahren davor, dass sie dieses Jahr über diesen Hump kommen und vielleicht eine Chance haben, aber hat wieder nicht gelangt. Woran liegt's?
Also diese Turnover-Nummer habe ich gar nicht so wahrgenommen, als ich das Spiel angeschaut habe. Als ich das Spiel angeschaut habe, waren für mich ein paar Sachen klar. Josh Allen hat gespielt wie ein Dog. Also wieder mal, der hat Hits genommen, der hat Würfe angebracht, der hat zur Not selber dafür gerannt. Da war ein Crucial, glaube ich, Third Down oder Fourth Down, wo die so einen Quarterback-Sweep nach rechts gelaufen sind, wo er das First Down geholt hat. Die haben alle ihre Tush-Pushes haben sie alle converted, was ja letztes Jahr ihre Achilles-Heel war, dass sie so da dann gestoppt wurden von Kansas City.
Genau.
Also ich war von der Seite eigentlich echt impressed. Dann fand ich, gab es ein paar so Calls, die halt nicht in ihre Richtung gejumpt sind und ganz vorne dabei diese Interception am Ende. Mhm. Und es ist so ein bisschen Diskussion. Jetzt, okay, wie wertet man das Ganze? Ich habe das Ganze so gesehen, ich fand, der Wide Receiver hat den Ball, kontrolliert den Ball und ist dann mit beiden Knien auf dem Boden, wo ich in meinem Kopf denke, hey, das ist dann down by contact. Weil, ich weiß nicht, du siehst vielleicht immer wieder bei einem Touchdown oder so, als wenn die Jungs da sind, dann tut der DB am Ende noch den Ball rausreißen. Aber das ist dann auch schon egal, weil es schon zählt. Sobald beide Füße bingen die Endzone berühren, ist das Ganze ein Catch. Ich weiß es. Das ist für mich eigentlich die Schlüsselsituation für diesen ganzen Spiel. Wäre das ein Catch gewesen, dann hätten die Bills das Ding gewonnen am Ende. Wie siehst du das Ganze?
Ganz ehrlich, ich bin wahrscheinlich ein bisschen auf der anderen Seite. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Interception war. Nur aus dem Grund, weil da, ich glaube, da waren ein paar Frames, wo man gesehen hat, er ist zu Boden gegangen und der Ball ist schon ein bisschen, also aus meiner Sicht ist der schon ein bisschen locker gewesen. Und er hat den, das, die Definition von einem Catch ist ja, du musst ihn ja durch den Boden hinweg kontrollieren, den Ball. Und ich glaube, es war zu bang bang, wo es zu knapp war. Ball kam schon ein bisschen lose, dann ist er auf dem Boden und der andere hat ihn rausgerissen. Ich glaube, dass da einfach nicht genug Beweis da war, dass es wirklich ein, als Catch gilden kann. Mhm. Weil's, auch du musst Respekt geben an den Defender. Was ein krasses Play, weißt du? Aber ja, war ein bisschen kontroverse Situation, aber ich bin tatsächlich auf der Seite der Schiedsrichter. Die haben das als Interception gecallt und da war einfach nicht genug Evidence da, um zu sagen, hey, das war keine Interception, weißt du? Das ist halt immer, hey, der Call ist der Call und wenn nicht genug Beweismaterial da ist, dass du den Call reversen kannst, dann ist es halt, was es ist.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das war die Schlüsselszene. Das war die Schlüsselszene. Wäre das auf Seiten der Bills ausgegangen, dass es das Incomplete Pass gewesen wäre, dann hätten die wahrscheinlich, wenn gescored an dem Ding oder nicht, wenn es ein Complete Pass gewesen wäre, hätten die Bills das Game wahrscheinlich gewonnen, weißt du? Aber so läuft es halt ab und zu im Football. Ist nicht immer alles ganz so schlüssig, Mann.
Ich glaube, Schlüssel bei der Szene ist, dass, obwohl er den Ball rausgerissen hat, er den Ball ja kontrolliert hat. Also er hat den Ball nicht nur rausgerissen und er ist irgendwie auf den Boden gefallen und hat ihn dann aufgehoben. Ne? Der haben beide sich um den Ball gestritten, die rollen über den Boden und er reißt den Ball raus beim Aufstehen und behält Kontrolle über den Ball. So habe ich die Szene da richtig im Rechner. Ja, genau, weil wenn es so passiert ist tatsächlich, dann kann ich damit leben, dass es eine Interception ist. Also ist dann eigentlich, solange der Ball, also hätte der Ball rausgerissen und es wäre irgendwie auf dem Boden gelandet für mich, dann hätte man das, glaube ich, irgendwie anders werten müssen.
Wenn der Ball am Boden gewesen wäre, dann wäre es ein Incomplete Pass gewesen.
Ja, okay. Genau. Ja, solange wir da auf derselben Page sind, dann kann ich damit leben. Ich finde dann eher die krasse Sache dabei, oder worüber man reden muss, ist halt, okay, du hast für die Bills diese einmalige Chance jetzt gehabt. Die ganzen Rivalen, an denen sie die Jahre davor gescheitert sind, Kansas City, Ravens, waren gar nicht in den Playoffs. Hätten sie dieses Spiel gewonnen, hätten sie jetzt nach New England gehen müssen, wo Bills und New England sich sowieso oft spielen und die Bills eigentlich so ein bisschen das Rezept haben, wie du die Patriots schlägst. Oder sie hätten nach Houston kommen müssen, das wäre vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Aber wie siehst du die Reaktion der Bills jetzt? Also die Bills haben sich entschieden, Sean McDermott zu feuern, weil jetzt einfach über die Jahre nie eine Super Bowl Appearance zustande kam. Gleichzeitig waren sie ja trotzdem immer sehr erfolgreich und haben overperformed, ja, haben eigentlich die Patriots Dynasty beendet. Die Patriots Dynasty wurde beendet, weil wir die nicht mehr an den Bills vorbeigekommen sind, als Josh Allen geworden ist.
Genau.
Wie siehst du die Entscheidung?
Ey, ganz ehrlich, für mich eine Riesenüberraschung, muss ich ehrlich sagen. Ich finde McDermott finde ich einen krassen Coach. Er hat über Jahre bewiesen, dass er auch mit einem Roster von Nicht-Superstars echt ein sehr, sehr erfolgreiches Team zusammenstellt. Dieses Jahr hatten die Bills, die hatten 3 Pro Bowler in ihrem ganzen Team, haben es bis in den Divisional Round geschafft. Die Jahre davor war es ähnlich. Weißt du, du hast Josh Allen, der viel auf seinen eigenen Schultern tragen muss. Du hast einen sehr guten Running Back und du hast einen Left Tackle, die All-Pro sind. Die Rest vom Team sind okaye Spieler. Das sind gute Spieler, aber keine Superstars. Und ich denke, Sean hat da echt einen guten Job gemacht, ein Team zusammenzustellen, das jedes Jahr competen kann um den Championship. Und ganz ehrlich, da war ich sehr, sehr überrascht, dass die ihn gehen lassen haben. Ähnliche Situation, glaube ich, wie Mike Tomlin oder John Harbaugh, dass der einfach so einen Track Record hat, dass er, glaube ich, schnell wieder einen Job finden wird, bin ich mir sicher. Aber die weiß ich nicht. Ich glaube, was die sich so überlegen, da gab es ein paar Situationen in der Geschichte der NFL, wo Teams so, die haben es nicht geschafft, über diesen Hump zu kommen. Und dann haben die einen anderen Coach reingeholt und dann haben die irgendwann, dann hat dieser neue Coach die so über den Hump gebracht und dann Super Bowl gewonnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Denken so. Dass wir vielleicht einen reinholen können, der uns dieses letzte Stück, das Sean McDermott uns nicht geben konnte, dass der das vielleicht schafft. Aber die sind ja auch nicht wie Sand am Meer, weißt du? Da musst du auch erstmal einen neuen Coach finden, weißt du? Und dann, ich weiß nicht. Ich wäre eher in die Richtung gegangen, gib ihm mehr Waffen, verstehst du? Gib ihm nochmal, versuch nochmal in der Offseason richtig aufzuladen auf beiden Seiten des Balls und dann nochmal anzugreifen, aber ihn wirklich zu feuern nach einer Divisional Round Appearance und fast einem Sieg, Overtime Loss, das ist krass für mich.
Anlauf Nummer 3, wir sind zurück, frisches Internet ist aufgeladen, here we go, wir haben über das Bills-Thema geredet. Ich habe Mark seinen Take beenden lassen, weil ich kein Internet habe, durfte er diesmal auch ausreden, ohne dass ich ihm ins Wort gefallen bin. Was ich noch dazu sagen wollte, war das, ich bin jetzt auch eine Weile in der Liga, ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass wir als Außenstehende manchmal so Themen von einer reinen Football-Perspektive diskutieren. Also wir reden über Wins und Losses, wir reden darüber, was die Mannschaft erreicht hat oder nicht. Was wir natürlich nicht sehen, ist, was behind the scenes abgeht. Das heißt, wie ist die Stimmung in diesen Offices, in den Meetings? Wie ist die Relationship zwischen dem GM, dem Head Coach, der Ownership? Das sind alles Sachen, die, wo wir keine Einsicht haben, aber die auf so eine Entscheidung natürlich auch einen riesen Einfluss haben. Oftmals gesehen in Situationen, wo du denkst, okay, da kann ja eigentlich gar nichts falsch sein. Warum sollten die Leute denn da Beef haben? Aber da sind einfach kleine Risse in diesen Relationships entstanden, die dann über die Jahre zu größeren Problemen werden. Und gerade wenn dann so dieser Erfolg ausbleibt, den du dir eigentlich halt vorstellst, dann kann es sein, dass das sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt und dass da Leute eben Entscheidungen treffen, die wir nicht ganz nachvollziehen. Also für mich ist es eher ein Indiz, dass da irgendwas in den Relationships, in diesem Dreieck, in diesem Dreieck zwischen Ownership, GM, Head Coach, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz gestimmt hat.
Mhm. Hast du die Gerüchte gehört, dass vielleicht mal, Brian Daboll zurück nach Buffalo kommt? Ja, weil er war ja OC für eine lange Zeit, hat mit Josh Allen zusammengearbeitet, verstehen sich super anscheinend und anscheinend ist da ja ein bisschen in der Gerüchteküche, brodelt es ein bisschen, dass er vielleicht geheilt wird. Was, glaube ich, ein ganz geiles Duo, die beiden sind.
Ja. Ich sage ehrlich, Daboll, Daboll ist so ein offensiver Playcaller, der mit Josh Allen, glaube ich, echt ordentlich was erreichen könnte. Weil das war, glaube ich, in New York immer so ein bisschen das Ding, dass ihm ein Josh Allen gefehlt hat. Der called plays für Josh Allen, aber er hatte nie Josh Allen. Und ich glaube, Josh Allen zu reuniten, das wäre, glaube ich, eine ganz spannende Nummer für die Liga.
Ich glaube auch. Ich meine, du machst ja so einen Move nicht, ohne dass du irgendwas schon im Hinterkopf hast, weißt du? Ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, hey, wir haben vielleicht so schon ein bisschen was geplant und dann sagst du, okay, ja, wir sind auf einer Wellenlänge, dann hau Sean McDermott raus und dann holen wir vielleicht jemanden neuen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie schon so ein Plan im Gange war.
Ja, also ich glaube gerade, wenn die Relationship schon ein bisschen gestrained ist, dass dann im Hintergrund sozusagen schon die Pläne am Laufen sind und du hättest diese Pläne vielleicht aussetzen können, hättest du jetzt overperformed, also hättest du den Super Bowl erreicht, ob du ihn gewinnst oder nicht, dann wäre das vielleicht eine andere Sache. Du kannst schwer deinen Coach feuern, der dich gerade zum Super Bowl gebracht hat, aber ich glaube, alles drunter hat für die vielleicht das Indiz gegeben, dass jetzt die Zeit ist, da den Wechsel zu machen.
Mhm. Ja, trotzdem, auf jeden Fall, ich denke, sehr, sehr interessantes Timing. Weil es ist trotzdem ein riesen Coaching-Performance, die er hingelegt hat. Weißt du?
Ja.
Interessant. Wir werden sehen. Lass direkt auf das nächste Game gucken. Divisional Round Matchup in der NFC. Chicago Bears bei den Los Angeles Rams. Ein anderes, Alter. Auch nochmal ein Nail-Biting-Game. Krass, Alter. Digga, Caleb, Mann. That boy. Alter, Caleb ist ein Highlight, Alter. Der ist ein Highlight-Reel, walking Highlight-Reel. Aber ja, hier die Highlight-Punkte dazu. Rams gewinnen das Ding in Overtime 20-17. Caleb Williams macht Big Plays ohne Ende, aber auch 3 Interceptions, weißt du? Das ist halt das Ding, weißt du? Er macht, er bringt sein Team in diese Situation. Also das Game zu gewinnen, aber gleichzeitig halt auch viele, viele Fehler. Bears waren sehr, sehr aggressiv auf Fourth Down, was sich ausgezahlt hat. Monster TD auf Cole Kmet, wir reden gleich drüber. Und dein Fazit für das Game.
Also ich muss fairerweise sagen, ich habe große Teile von dem Spiel verpasst, weil ich natürlich nach unserer Niederlage erstmal hier wütend rausgestürmt bin. Ja. Ich bin zur Eisdiele um die Ecke gelaufen, habe mir eine extra große Kugel Eis geholt und einen Spaziergang gemacht hier. Aber was ich gesehen habe, bestätigt genau das. Also Caleb Williams ist auf jeden Fall ein spezieller Guy, der auch wenn die Chips down sind, seine Mannschaft immer noch eine Chance gibt. Also der macht seine Fehler und so weiter, aber der bringt sie auch wieder dahin zurück. Ja. Und bisschen die andere Seite der Medaille. Also ich habe, als ich über unser Jahr hier geredet habe, viel davon geredet, okay, hey, das ist das erste Jahr mit einem neuen Playcaller etc., ist es bei den Bears auch. Und die Jungs finden aber Wege tatsächlich, das Ganze, also zumindest explosive Plays zu machen. Also da läuft auch genügend falsch, aber die finden immer wieder Wege, aus diesen Fehlern dann sich rauszukämpfen. Es ist auf jeden Fall ein Statement, glaube ich, diese Saison für die Zukunft. Also ich glaube, von Caleb Williams, über den werden wir die nächsten Jahre reden. Mhm. Was meine kleine, aber feine Kritik jetzt ist, also die Riesenleistung, die Bears zu dem Punkt zu bringen etc. Aber wir hatten letztes Jahr einen ähnlichen Fall mit den Washington Commanders, wo du einen jungen Quarterback hattest, der zwar viele, viele Fehler gemacht hat, aber die Jungs auch immer wieder zum Sieg geführt hat. Immer wieder so knappe Kisten, Fourth Quarter, Hail Mary, dies, das, was es alles gebraucht hat, damit die Jungs das in die Playoffs gepackt haben. Und die Frage für mich ist immer, wenn es so viel Glück braucht und so viel Highlight-Momente, um in die Playoffs zu kommen, um mit dabei zu sein, um dieses Spiel zu gewinnen, wann rennt dein Glück aus? Wann geht dein Glück aus? Weißt du, ich meine, kannst du dich auf dieses Glück wirklich langfristig verlassen, dass du langfristig immer Fourth Down Conversions brauchst und irgendwie ein Miracle Scramble Touchdown Pass? Für mich ist es ein bisschen shaky, wenn du darauf setzen musst, jedes Spiel. Und ich glaube, gerade halt auf den langfristig, wenn du dann gegen einen Matthew Stafford spielst und sowas, dann triffst du irgendwann auf die harten Fakten des Lebens und dann reicht das Glück nicht mehr aus.
Bin ich komplett bei dir, Mann. Weil, hey, da ist halt schon vieles in Richtung Bears gelaufen. Also, ey, der Pass war absoluter Irrsinn. Also, ich weiß nicht, ob du das Ding so vor Augen hast. Der war 26 Yards hinter der Line of Scrimmage und hat das Ding einfach hochgechuckt. Das Ding war über 50 Yards in der Luft. Aber das Witzige dabei ist, es war nur ein 14-Yard-Touchdown-Pass. Weil es so weit hinter der Line of Scrimmage war. Weißt du? Aber auf jeden Fall sehr guter Punkt. Klar gehört Skill dazu, trotzdem in diese Situation zu kommen und dann trotzdem was die zu converten. Aber da, man kann nicht drum rumreden, dass da viel Glück dabei war. Weißt du, so Sachen, wo die einfach deinen Weg gegangen, also die, nee, they went your way. Wie sagt man das auf Deutsch? Es ist halt einfach. Wie nennt man das?
Du hattest den Rückenwind, du erkennst dir das
Glück. Ja, du weißt das,
Glück hat dir zugesungen, irgendein deutsches Sprichwort.
Genau.
Irgendein deutsches Sprichwort für Glück. Genau. Das Glück war auf jeden Fall auf der Seite von den Bears und wieder und wieder.
Ja, bis es aber halt nichtsdestotrotz, die Kombo aus Ben Johnson und Caleb Williams, es ist einfach Kino, weißt du? Es macht einfach Spaß zuzugucken, weil die beiden halt einfach. Der kennt halt nichts im Sinne von, hey, ich kann jeden Pass anbringen und hat halt auch keine Furcht, den Alter in kleine Windows und reinzustecken und alles Mögliche zu probieren. Yo, whatever. Aber dann Ben Johnson ist halt auch so super aggressiver Playcaller, weißt du? Der hat so ein bisschen von seinem Mentor Dan Campbell gelernt und macht halt auch also ein paar untraditionelle Sachen. Also, was cool ist, was halt sehr für den Zuschauer super interessant ist und macht super Spaß zuzugucken. Also ich bin sehr, sehr excited für die Bears, für die Zukunft. Ich glaube, die beiden zusammen, wenn die da noch mehr Support-Staff reinkriegen mit, besseres Running Game auf der Defense-Seite kann man ein bisschen was machen. O-Line natürlich auch. Und dann, ich glaube, mit den Bears ist für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall zu rechnen. Also,
Mann. Noch eine Sache, nur weil du es angesprochen hast. Es ist schon halt auch lustig, so mit Caleb Williams, so dieselben Sachen, für die er halt letztes Jahr kritisiert wurde, so ein bisschen belächelt wurde, gerade das so nach hinten raus scramblen und den Ball dann noch, weiß man, irgendwie hochschmeißen oder sowas, dafür wird er jetzt gefeiert, weißt du?
Ja, das ist das Ding, Alter, wenn es klappt, Alter, dann ist immer das Geilste, weißt du?
Dann bist du der Beste.
Weißt, ich meine, ey, ganz kurz zu dem Punkt, CJ hat das auch versucht. Der Pick 6, den er hatte, der hat gesagt, ey, irgendeiner wird da schon sein und chuckt das Ding einfach da rein. Und da ist es halt nach hinten losgegangen. Stell dir mal vor, das hat funktioniert für den First Down. Und sagen, boah, krass, Alter, er macht Magic happen, weißt du? Das ist halt eben das Ding, weißt du?
Ja, darum sage ich, du darfst die Leute nicht zu früh auszählen, weißt du? Ich meine, so, da ist immer noch Luft in beide Richtungen, immer.
Absolut, ja, keine Frage. Cool. Was ist deine Meinung von den Rams? Jetzt knappes Ding, die letzten paar Games sehr knapp gewonnen, trotzdem squeezen sie da immer die Wins noch raus. Glaubst du, die haben eine Chance? Also jetzt gegen eine starke Seahawks-Defense und dann auch vielleicht im Super Bowl, wenn es so weit kommen sollte?
Also wenn sie es bis zum Super Bowl packen, dann wären sie auf jeden Fall mein Favorit. Ich glaube, die beiden Mannschaften, die tatsächlich aus der NFC kommen werden, sind nur einen kleinen Ticken gefährlicher. Ich glaube, sie haben eine Chance gegen die Seahawks, aber sie können sich halt keine Fehler erlauben, keine Special-Teams-Fehler. Es wird ihnen, glaube ich, ein bisschen in die Karten spielen, dass das Wetter, egal wo das Game ist ja, glaube ich, was in Seattle, oder?
Genau.
Wo ist es in LA sogar, ja. Also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, besseres Wetter sein als Chicago, oder ist es ähnlich?
Nee, als Chicago war ja schon richtig crazy, ja. Man. Es ist super windig, es war super kalt, es war irgendwie 7 Grad Fahrenheit, was schieß mich tot, wahrscheinlich minus 10 Grad oder was. Also es war schon, vom Wetter her war schon extrem, weißt du, und da musst du auch Respekt geben, weil ich habe im kalten Wetter gespielt, Bock nicht, man. Das ist nicht, vor allem wenn du ein West Coast Team bist und daran nicht gewöhnt, da, weißt du, du bist es nicht gewöhnt.
Ja. Deswegen meine ich, ich glaube, mit den Seahawks ist ein recht nicht. Even Matchup. Aber also am Ende des Tages wird es darauf ankommen, was Stafford, Adams, Pur in der Kur und die Jungs gegen die Seahawks Defense machen können. Mhm. Und ich denke, die Rams Defense hat genügend, um die Seahawks Offense in einem stabilen Rahmen zu halten. Also da wird auch diese Run-Game-Combo, die da haben bei den Seahawks, ist halt auch eine räudige. Ich glaube, Charbonnet ist ja, glaube ich, draußen.
Ja, toughes Ding, Mann.
Das war tough. Hate it. Kenneth Walker ist halt auch kein Joke. Ja, nee, also wenn dog, die werden den Jungen irgendwie kontrollieren müssen und dann ihr Passgame einfach anbringen. Also sie müssen ihr Passgame durchziehen können.
Mhm. Wir gehen da gleich noch genauer rein in die Previews, aber wird auf jeden Fall interessant. Lass kurz über das letzte Matchup reden. Die Niners waren zu Besuch bei Seattle und haben eine richtige Packung bekommen. 41-6 vor den Niners ohne Touchdown. Wie du gesagt hast, Kenneth Walker hat dominiert mit 3 Rushing Touchdowns, 145 Rushing Yards. Sam Darnold war angeschlagen, aber trotzdem super effizient. Und Brock Purdy sah einfach kein Land, Mann. Der Defense ist also next level, Alter. Keine Ahnung, war tough für mich anzugucken, direkt wie das Game angefangen hat. Shahid, Alter, was? Irgendein explosiver Returner, Alter. Junge, ist nice, Alter. Der hat schon ein paar Mal jetzt in der Saison krasse Returns gemacht und macht auch sein Ding in der Offense. Hat halt direkt erster Kickoff, Opening Kickoff, Return Touchdown. Und so hat es angefangen und dann ging es nur noch bergab von dort. Aber muss Shoutout an die Seahawks geben. Deren Defense sind, die kamen ready to play, die sind am Hunten ohne Ende. Die Niners, da ging nichts. Running Game nichts, Passing Game null. Purdy, Alter, der ist um sein Leben gerannt. Die haben, glaube ich, gesagt, da war eine Statistik, der ist irgendwie über 400 Yards gerannt. Weißt du, das war so mal Home-Style damals im Super Bowl gegen Tampa, weißt du, wo halt Alter, einfach nur am Scramblen war und da ging nichts. Kann man einfach so, ganz ehrlich, ich verliere lieber so als ein Overtime-Game, weil du ganz klar weißt, hey, die Seahawks waren heute das bessere Team. Weißt du? Was hieltst du von dem Ganzen?
Wir haben ja dieses Jahr auch gegen die Seahawks gespielt. Das heißt, ich habe es einmal erlebt, wie so ein Gameplan dann aussehen kann gegen die Seahawks, wenn die halt wirklich ihr Ding machen. Und die Defensive Line ist legit. Leonard Williams, das ist ein riesen Problem. Mhm. Ähm, für den es einfach schwer eine Antwort gibt, wie die ihre Formation deployen, also die mit den fünf Guys on the line of scrimmage und sowas, da ja, die können ja, ein Run-Game einfach ausschalten mit ihrer Front. Und wenn ein Run-Game erstmal weg ist, dann weiß man, dann kriegt dein Quarterback dann den Pressure da dahinter im Pass-Game und sowas, weil die jetzt wissen, dass du nur noch am Passen bist. Also die bringen dich mit ihrer Defense wirklich in große, große Probleme. Und das haben sie gegen euch durchgezogen. Ich würde sagen, Respekt an die 49ers, was sie dieses Jahr erreicht haben mit dem Status von ihrem Roster und sowas. Aber hier habe ich tatsächlich dann spätestens schon auch Endstationen für die Jungs gesehen, einfach wegen verletzungsbedingt. Weiß man, die kommst einfach. Es hat zu viel gekostet, um zu diesem Punkt zu kommen. Das ist manchmal so. Weißt du, manchmal kostet es zu viel, um da hinzukommen, dann hast du nicht mehr.
Du hast alles ausgegeben, Du bist angekommen, warst pleite, Mann. Die
Kreditkarte ist leer. Oder voll.
Credit Limit war erreicht, ja, nee, absolut. Aber das Crazy ist ja, Kittle natürlich hatte sich verletzt, hier vor ein paar Wochen. Und dann Tonges, glaube ich, war der Backup-Tight End. Anscheinend hat sich auch die Achillessehne gerissen.
Ich habe auch den irgendwie nur zur Seitenlinie, wurde zur Seitenlinie getragen, so humpelnd und sowas. Und
Alter.
Da stand noch nicht fest, was die Verletzung ist, aber ja, es waren auch wieder einige Verletzungen.
So bitter und wie Charbonnet. Charbonnet? Ne, wie nennt man
das? Ich glaube, ja.
So spricht man das aus, ne? Auch mit dem Kreuzbandriss. Ich hasse das, wenn Spieler sich so spät in der Saison so schwer verletzen. Ja. Weil Chancen sind, dass du den Großteil der nächsten Saison eben auch verpasst mit deiner Recovery. Ja. Weißt du, wenn du dir die Achillessehne reißt, das ist ein gutes Jahr, bis du wieder zurückkommst. Also Kittles 2026er Season, weiß ich nicht, ob die passiert. Muss man realistisch sein, weißt du, Charbonnet auch, Alter. ACL ist auch, wenn es gut läuft, 9 Monate, bevor du, vor allem als Running Back, weißt du, bis da wieder alles stabil drin ist. Und ganz ehrlich, das ist das Bitterste, sowas immer zu sehen.
Das ist tatsächlich eine Sache, über die ich vielleicht vorhin einen Tick zu wenig geredet habe. Wir haben auch einige Verletzungen gehabt, jetzt hier im Playoff-Game. Unser gesamter Tight End Room war am Ende des Tages also verletzt. Wir hatten zum Schluss noch einen Tight End übrig, also der Third String Tight End hat gespielt. Dalton Schultz hat sich direkt im ersten Quarter verletzt. Kate Stover.
Was ernst ist?
Also genügend, dass er raus war für das Game. Ich weiß jetzt nicht, was genau Diagnosis war und sowas, aber also Dalton Schultz war direkt nach dem zweiten Drive, glaube ich sogar, war Dalton sofort raus für den Rest des Games. Kate Stover war raus. Nico Collins hatte ja schon eine Concussion und war dann eben für das Spiel draußen. Das heißt, es war bei uns auch so ein bisschen so ein Punkt, der erreicht wurde, wo Trent Brown war raus. Also du kannst ein paar Verletzungen immer abfangen, weißt du, ich meine, aber dann irgendwann geht's an die Substanz. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann reicht ein Ausfall irgendwie wirklich auf einer Schlüsselposition. Und uns haben unsere zwei Hauptplaymaker im Pass-Game waren nach dem ersten Quarter raus auf einmal. Mhm. Es wechselt auch die Dynamik, Mann. Das macht einiges
klar,
aus.
Klar, Mann. Ja, nee, Mann. Bitte, 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 Mann. Okay, ich glaube, das bringt es alles auf den Punkt. Lass auf die Championships gucken. AFC Championship. Wir haben die Broncos ohne Bo Nix. Der sich, wir hatten darüber geredet, nur kurz, dass sich da second to last play. Vorletzten Spiel hat er sich den Fuß gebrochen. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. Manche Leute haben erzählt, es war beim Knee Down, hat er sich gebrochen oder den Spielzug davor. Aber ganz, bitteres Ding, Mann. Bo Nix ist ein Baller, Mann. Ich habe riesen Respekt für ihn und für seinem Game. Und schade, Mann. Das ist eine Verletzung, die schwer zu überkommen ist, wo wir von Verletzungen reden.
Ja, also mit wem dein finales Urteil, mit wem gehst du fürs AFC Championship Game?
Ohne Bo Nix, Alter, Patriots all day. Ich, wie heißt das? Stidham?
Okay. Pause, Mark.
Jared Stidham. König. Das ist dein Boy.
König Stidham. King Stidham. Okay. King Stiddy. Okay.
Kennst du ihn von den Patriots jetzt, noch oder wann?
Ich mache jetzt das Archiv auf. Jared Stidham wurde gedraftet von den Auburn Tigers, okay? von den Auburn Tigers, wo er einen krassen Rekord hatte als Spieler. Oh, lass mich hier genau reingehen. 2017 SEC Newcomer of the Year, Second Team All-American, Music City Bowl MVP. Okay, come on, bro. Put some respect on his name. Wurde gedraftet von den Patriots. Ich weiß gar nicht, in welcher Runde.
Ich glaube, dritte oder so.
Mal schauen. Auburn. Patriots. 133. Pick overall, dritte Runde oder sowas. War Backup hinter Brady. Für 19, 20, 21 ist dann bei den Raiders gelandet, als ich da auch drüben gelandet bin. Und hat da für uns 2022 war das Ganze, glaube ich, am Ende der Saison, nachdem Carr gebencht wurde, die letzten zwei Regular Seasons gemacht, wo er in seinem ersten Start gegen die 49ers, die zu der Zeit eine wirklich brandheiße Defense hatten, 365 Yards geworfen hat, drei Touchdowns, zwei Interceptions in einem Overtime-Loss, 37-34 gegen die 49ers. Also wir haben das Ding in Overtime dann knapp noch verloren. Die haben den Pick gefangen und Field Goal gekickt. Ja. Danach wurde er von den Broncos geholt und eigentlich mit der Expectation, dass da vielleicht schon was geht. Also dass er vielleicht wirklich eine Chance kriegt, jetzt zu starten. Dann waren die Broncos ja in der Situation, dass die Russell Wilson geholt haben. Und dann saß er sozusagen hinter ihm und dann wurde Bo Nix gedraftet. So, und dann war natürlich okay, dann war da eigentlich auch noch eine Quarterback-Competition wirklich am Gange, aber Bo Nix ist natürlich der Guy vom neuen Staff und so weiter und letzten Endes haben die Bo Nix sozusagen den Vortritt gegeben. Er hat damals auch in einem Interview so gemeint gehabt, hey, dass er eigentlich ein bisschen enttäuscht war, dass er erwartet hat, dass er zumindest die Chance kriegt, in die Preseason und sowas als Starter reinzugehen und sowas. Gut, wie du es drehen willst, wie du es nennen willst. Ich kenne Stiddy. Ich glaube, bei ihm ist ein anderer Motor drin, Bro. Bei ihm ist ein anderer Motor drin diese Woche gegen das Franchise, das ihn gedraftet hat, gegen Josh McDaniels, der OC, der ihn sozusagen gedraftet hat. Und ich traue ihm wirklich was zu, Bro. Ich glaube, mit der Defense, die haben, Bro, Stidham, die Sachen, die Bo Nix machen kann, kann Stidham auch machen. Und Stidham macht weniger Fehler, meiner Meinung nach. Stidham macht weniger Fehler.
Okay, hier ist mein Take dazu. Ich kenne sein Game nicht, muss ich ganz ehrlich zu sagen. Ich kenne ihn nicht, ich hab ihn noch nicht spielen sehen. Aber wenn du seit Jahren kein Football gespielt hast, kein Meaningful Football, außer Preseason, es ist schwer, von der Bank in den AFC Championship reinzukommen gegen eine sehr gute Defense, haben wir letzte Woche gesehen.
Ja.
Und da irgendwas zu reißen.
Fair. Es ist schwer. Aber
es ist nicht unmöglich.
Schau mal, wir haben es gesehen mit, wie ist er? Nick Foles damals. Nick Foles
kam
rein für die Eagles, hat abgeliefert, hat den Super Bowl gewonnen gegen die großen bösen New England Patriots damals mit Tom Brady. Das heißt, ja, Mann, ich ride mit meinem Guy, Mann, Stiddy. Ich sag, die Broncos werden abgeschrieben von allem, Bro. Sean Payton wird die Jungs so, die werden Schaum vor dem Mund haben, weil die ganze Liga die abschreibt jetzt. Und die sind zu Hause in Denver. Ich sag, die Broncos gewinnen das Ding. Broncos
ja, okay, rein. Krass. Naja, ich bin trotzdem bei den Patriots. Aber ich finde den Nick Foles-Vergleich finde ich gut. Weil das ist real. Das war genau ähnliche Situation. Ich glaube, aber Nick Foles hatte ein paar Games. Ich glaube, der hat das Divisional Game auch gemacht,
vom Regular Season.
Der Vergleich gefällt mir auf jeden Fall. Trotzdem, Patriots, Mann. Shit. Let's go. Drake May.
NFC Championship Game.
NFC, Digga, ganz klar Seahawks, Mann. Ey, ich vertraue den Rams nicht, Mann. Das ist mir alles ein bisschen zu eng immer, diese engen Kisten, diese Spielen. Ja, auch Defense ist ein bisschen shaky. Offense kann sehr explosiv sein, aber ab und zu auch einfach gar nicht, weißt du? Und dann ab und zu ist Stafford auch nicht ganz so on, wie er sein soll. Also ich vertraue dem nicht ganz. Wenn die Seahawks spielen, wie sie können, vor allem auf Defense-Seite und Sam Darnold sich um den Ball kümmert, keinen Scheiß baut, Seahawks all day.
Ja, also da gehe ich mit dir. Bisschen ähnlich wie bei den Bears. Bei den Bears ist, glaube ich, das Glück jetzt in der letzten Runde ausgerannt. Ich glaube, bei den Rams wird es tatsächlich diese Runde ausrennen. Mhm. Die Seahawks haben souveräne Season gespielt. Bei den Rams war viel Gutes dabei, aber auch shaky Momente. Die haben gegen uns damals den Opener nur gewonnen wegen einem Fumble im Two-Minute-Drive in ihrer eigenen Hälfte schon. Weiß man, wir hatten die Punkte eigentlich schon. Das heißt, ich glaube, die Seahawks haben die Rams. Lange Rede.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn, there you go. Also, okay, dein Super Bowl-Matchup ist Broncos-Seahawks.
Broncos-Seahawks.
Was Throwback. Auch ein Rematch ist. Das ist ein Rematch.
Yeah, Throwback, ja.
Crazy. Aber Seahawks, Patriots auch.
Auch, ja. Hey, shit. Crazy, weil die Welt verändert sich und bleibt gleich, Mann.
Ja, echt so. Cool. Ja, das war's dann auch schon, ne? Dann gehen wir jetzt schon auf College Ball. Wir haben letzte Nacht, hast du angeguckt, National Championship?
Ja, zweite
Halbzeit. Who's yours? Come on, Indiana, Alter, ich war echt für Indiana, Mann. Und ich gönn's den so, Alter, perfect season, erster National Championship in Program History. Dieser Heisman für Mendoza, hast du den Mendoza. Run gesehen?
Mm. Ja, Mann, Baller.
Big Fourth Baller. And 12, Alter, an der...
Vierter und fünf, aber an der
12-Yard-Linie. Ja. Alter, dann dieser Run, Mann.
Quarterback-Run.
Der ist ein Baller, Mann. Ja. Und sein Coach ist halt auch, was ein Charakter, Mann. Was ein Typ, ey. war echt ein geiles Game, Mann. Aber auch Shoutout an Miami. Hat die Ding gemacht. Wie heißt der? Carson Beck. Hat, Respekt, dass die so weit gekommen sind, ganz ehrlich. Weil niemand hätte das denen zugetraut, weißt du? Tennessee gerade so in die Playoffs reingerutscht und dann bis in National Championship und so, ganz ehrlich, das war ein knappes Ding, Alter, so kurz davor das Ding zu holen. Ja, mega Game, Alter, war echt cooler Abschluss, Mann, zur College-Saison.
Ja, fand ich auch, war alles dabei, man, du hattest große Special-Teams-Plays, du hattest große Offense-Plays, einen geblockten Punt für einen Touchdown, laute Geschichten.
Jakob-Style.
Ich muss ja auch sagen, Digga, ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja ein Hoosier-Student, also ich bin enrolled in der IU University.
No way, was?
Also in gewisser Weise bin ich jetzt auch National Champions, also zumindest so fühle ich mich ein bisschen.
Bist du echt für jetzt im Augenblick oder was?
Ja. Ich habe jetzt im Frühjahr habe ich wieder eine Online-Class. Das ist so IU ist ja Partner mit der PA. Das heißt, du kannst bei IU kannst du diese
Online-Kurses. Yes, sir, Jakob, it's a Hoosier, man.
Hoosier, baby. Ich weiß gar nicht, was das Handzeichen ist. Ich weiß auch nicht, was das Maskottchen ist, aber ich bin Hoosier at heart. Nee, war cool, cooler Moment. Das Game war für mich ein bisschen Talent gegen harte Arbeit. Ja, also so, du hattest Miami, wo so ein bisschen mehr athletisch die Spieler aussahen. Also die Jungs haben Big Plays gemacht und sowas, haben Leute aussteigen lassen. Und dann hattest du die Hoosiers, die halt wirklich methodisch, analytisch, strategisch, piece by piece da immer ihre Plays gemacht haben. Mhm. Eine Ausnahme, Jake Coker heißt der Kollege, glaube ich. Irgendwie ein Wide Receiver Nummer 80, den auch vor diesem Jahr niemand auf dem Schirm hat, der die ganze erste Hälfte der Saison auch nichts gemacht hat, Special Teams gespielt hat und jetzt auf einmal die letzten 7 Spiele der Saison auf einmal eine wirklich generational irgendwie Performance hingelegt hat, ein paar krasse Backshoulder-Fade-Routes gefangen hat fürs Versuch. Game.
Alter, vierter Versuch, down. Alter, er hat ihn gesucht, weißt du, sag, wo ist mein Boy, Alter, gib ihm eine Chance und der Ding hat alles, der hat alles runtergepflückt, weißt
du. Ja, Mann. Also das war cool zu sehen. Also ich fand tatsächlich jetzt mit der ganzen Kritik an der Landschaft vom College Football dieses Jahr, diese National Championship hat schon echt richtig gebockt, dazu zu schauen. Es war schon ein richtig geiler Football und ja, so willst du eigentlich, dass dein Finale läuft. So muss ich das Ding anfühlen.
Absolut.
Competitive von beiden Seiten, zwei Absolut. Mannschaften, die wirklich alles geben. Das war dope.
Na, das war echt geil. Was ich auch geil fand, ist Mendoza hier im Postgame-Interview. Hat sie ihn gefragt, was der Moment bedeutet und alles. Was witzig ist, dass er aus Miami kommt ursprünglich. Und dann meint er eben, dass ihm wurde ein Walk-on Angebot abgelehnt. Also er wollte als Walk-on, nicht mal als Scholarship-Athlet, der wollte einfach nur selber zahlen und im Walk-on vom Football-Team sein. Und die wollten ihn nicht. Und dann halt irgendwie über 5 Jahre, über alle möglichen Ecken, wieder in dieser Situation zu landen und dann in einem National Championship Team zu besiegen, Alter. Das ist so Full-Circle-Moment, was fand ich sehr, sehr cool, Mann.
Ja, also das sind diese Stories, die auch nur der Football schreiben kann, weil Mendoza ist so ein Guy, weißt man, wo du merkst, der Typ macht alles richtig, seine Mutter hat MS, sein Dad war auch da dabei, die waren beide im Stadion, wurden immer wieder eingeblendet und sowas, seine Brüder waren auch da dabei, also so ein Familienzusammenhalt zu sehen und sowas und dann, dass diese ganze harte Arbeit rewarded wurde mit diesem Moment, das ist echt richtig, richtig cool. Ja, eine Sache, die ein bisschen jetzt das Gespräch ist, ob diese Indiana-Route die Zukunft ist im College Football, um zu gewinnen. Also, dass du versuchst, in Roster nicht um irgendwie 5 Stars oder Talent und sowas zu bauen, sondern um Erfahrung. Also um Spieler, die wirklich Erfahrung haben, die performt haben, die ein Resümee haben. Ja, und aber wenn ich deine Take, würde mich mal interessieren, wie du das siehst, was da der Weg in die Zukunft sein wird, weil viele Highschool-Recruits suchen sich ihre Schule sozusagen danach aus, wo sie das meiste Geld bekommen.
Ja.
So eine Schule wie Indiana sucht sich Jungs, die woanders schon erfolgreich waren und sozusagen so richtige Spieler sind, die wohin kommen wollen, wo sie developed werden. Also die
recruiten
nach Development
und
Charakter.
Ja.
Wie siehst du das Ganze?
Ey, was ich erstmal sehr interessant finde, was ich gesehen habe, ist, dass 47 Spieler der Indiana Hoosiers sind über 22 Jahre alt. Mhm. Was crazy ist, weil normalerweise bist du im College von 18 bis 22. Also du hast viele Graduate Students oder Fifth-Year-Players oder Redshirts, Sixth-Year-Players, was auch immer. Also du hast sehr viele Spieler zu deinem Punkt, die Erfahrung haben. Du hast Recruits von allen möglichen Non-Power-Five-Schools. Ich habe gehört, die haben Texas State und aus der Mountain West und die holen sich Spieler, die 3-4 Jahre schon in anderen Programmen gespielt haben und irgendwie noch ein Jahr oder zwei Eligibility übrig haben und kombinieren die in Indiana und dann ist halt das Coaching wichtig. Ich finde das ein krasses Konzept, ganz ehrlich, dass du dir wirklich Spieler holst. Hey, die haben gezeigt, die können spielen, hatten vielleicht nicht den Erfolg, den sie wollten, aber die holen wir hier rein und dann wird, also das Coaching aufs Neue, also ich meine, du musst ja sagen, das Coaching ist krass, weißt du, der Coach über 2 Jahre, der hat gezeigt, was er kann. Der kann dieses Average, sage ich jetzt mal, Talent aufs nächste Level bringen. Und ich denke, das ist ein krasses Rezept und ich kann mir gut vorstellen, dass sich andere Teams da eine Scheibe abschneiden werden und sagen so, ja, lass mal eher auf Erfahrung setzen. Was ein bisschen schade ist für die ganzen Highschool-Recruits, weißt du, wo landen die dann, weißt du? Weil von dem Coaches-Perspektive so, warum soll ich mir jemanden, weißt du, reinholen, der noch nie College-Football gespielt hat, wenn ich ins Portal gehen kann und sage, hey, der hat schon 2 Jahre gespielt, hat gezeigt, was er kann, da weiß ich, was ich krieg, versus ein Highschool-Student, ist ein bisschen schwierig so, weißt du? Ist ein bisschen schade für die Highschool-Jungs, aber ja, das ist so ein bisschen die Richtung, in die College-Football im Augenblick geht.
Ja, also ich glaube halt auch, dass dieser Sieg von Indiana, glaube ich, ein bisschen so zu einem Kulturwandel ein bisschen führen wird. Also es ging jetzt echt für ein paar Jahre nur ums Geld und jeder ist dahin getransfert, wo ihm das meiste Geld gezahlt wird. Und sobald du ein gutes Jahr hast, jumpst du ins Portal und gehst dahin, wo dir am meisten gezahlt wird. Ja, die Jungs haben ja auch meistens auch irgendwie Agenten im Ohr, die dann ihn zureden und sowas. Aber ich glaube, dass das so langsam ein bisschen abkühlen wird und dass Leute sich wieder Spots suchen, wo sie wirklich developed werden. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, glaube ich, wo du heute den Jungs sagen musst, so, hey, wenn du wohin gehst, geh nicht dahin, weil das eine Schule ist, die irgendwie für irgendwas bekannt ist oder sowas. Und schau dir genau an, wer sind diese Coaches? Wen hat dieser Coach gecoacht, der dich coachen wird? Nicht mal der Head Coach oder der OC, sondern wer ist dein Positionscoach? Wer hat für den gespielt? Wen hat der entwickelt? Was ist dem sein Resume? Und wie geht der über seine Arbeit? Weil alles andere ist so ein bisschen Augenwischerei, Mann. Du kennst ja diese Schulen, die immer sagen, hey, wir sind Wide Receiver U, wir sind Linebacker U, was weiß ich. Das war in den 80er, 90er Jahren so. Wer ist heute da der Coach? Wer ist heute der Coach? Wo kommt der her? Was hat der gemacht? Was ist dem sein Resume? weil das sind die Leute, mit denen du am Ende arbeitest. Und ich glaube, du musst da ein bisschen nachhaltiger denken in der Zukunft. Gerade wenn jedes Jahr das Portal so überfüllt ist. Ich habe jetzt TikToks gesehen von Jungs, die oder Stories gelesen, Social Media allgemein von Spielern, die jetzt eigentlich wieder zurück wollen zu der Mannschaft, wo sie davor waren, weißt du, weil sie ins Portal gegangen sind und sie dann niemand abgeholt hat. So.
Ja?
Ich glaube,
geht das?
Ich glaube, also du kannst nicht mehr, du musst sofort zurück. Also wenn du erstmal im Portal bist, muss dich deine Schule nicht zurücknehmen.
Das aber heißt, die können dich zurücknehmen? Rein theoretisch?
Rein theoretisch, okay. Natürlich. Aber ich glaube, das ist halt auch immer das Ding jetzt, wo dieses Portal so überfüllt ist, dann ist es schwerer, da natürlich rauszustechen und durchzustechen.
Ich wundere, ist es heutzutage so, dass Schulen tatsächlich auch Jungs cutten, so in dem Sinne, dass sie sagen so, hey, wir holen uns im Portal jemand anderen und wir haben nur irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Roster-Spots sie im College haben mittlerweile, ich glaube 105 oder was, und sagst, hey, leider kein Platz mehr für dich so?
Ich glaube, diese Scholarship, die muss nicht renewed werden. Also die ist, glaube ich, immer nur für ein Jahr oder sowas ausgeschrieben jetzt.
Okay, also bei mir war das damals gar nicht. Also ich habe einmal ein Ding unterschrieben und ich war für 4 Jahre auf Scholarship.
Das hat sich tatsächlich, glaube ich, schon zu unserer Generation geändert, dass die Schule das immer renewen musste.
Ah, okay. Ja. Krass. Was gut ist, weil, nein, nicht gut, aber ich meine, das hält dich halt ein bisschen, ja, also so accountable, weißt du, dass du sagst, hey, das ist nur für ein Jahr, weißt du, du hast keinen Full Ride für 4 Jahre, so wie ich.
Ja.
Interessant, Mann. Ich glaube aber, da müssen ein paar Regulations rein in College Football, weißt du?
Ja.
Damit das alles interessant und fair bleibt, aber trotzdem.
Ja, die haben was, es ist ein bisschen mehr eine zweite Profiliga jetzt mittlerweile, wo halt für Schulen gespielt wird, aber ihr habt da was, tut es feintunen, schaut, dass die Chancengleichheit ein bisschen bestehen bleibt und sowas, dass das Geld überhand nimmt, dass das eine Struktur hat und dann glaube ich, dass so College Games wie gestern werde ich auch in den nächsten Jahren gerne weiterschauen. Also,
klar. Genau. Ja, ich mache mir jetzt schon Gedanken, ich meine, Cam, mein Ältester ist obsessed mit Football, der liebt Football über alles. Der jetzt schon sagt, ja, ich gehe pro und alles mit 6 Jahren. Aber so was ich sehen kann, ich sag, er hat auf jeden Fall Talent. So, also, wenn er Bock hat zu spielen, dann hat er auf jeden Fall das Zeug da, ich würde zumindest aufs College zu kommen. Ja. Aber ich sag ganz ehrlich, keine Ahnung, wir werden sehen, was in 10 Jahren, wie die College-Welt aussieht, weißt du, aber ja, es ist interessant auf jeden Fall im Ganzen so ein bisschen zu verfolgen und sehen, wo es hingeht.
Ja,
wir werden sehen. Alrighty, ganz kurz, wir gehen zurück in die NFL, Coaches, Storylines, wir haben schon ein paar New Hires auf den Head Coaches, ein paar interessante Namen. Mein Buddy, Alter, Robert Saleh nach einem Jahr bei den Niners als DC ist schon wieder raus, wurde gerade bei Tennessee geheiert. Was super interessant ist, weil er und Cohen, der Typ von Jacksonville, Alter, die können sich ja gar nicht ab, weißt du das? Die haben ja fast gefightet nach einem Game. Aber ganz ehrlich, Alter, don't mess, Alter, mess nicht mit Saleh, Alter. Der Typ ist crazy, Mann. Alter, der Typ ist legit. Weißt du, wo der aufgewachsen ist, Alter? In Dearborn, Michigan. Was der uns für Stories erzählt hat, weil wenn, das ist the Hood, Alter.
Ja, yeah, Dearborn.
Oh mein Gott, yes.
Was geht da so?
Ja, du willst es, das ist crazy, ja. Und er ist halt auch, der Typ war anders drauf, aber auf jeden Fall, er ist bei Tennessee super verdient. Robert Saleh ist ein Natural Leader. Und ich glaube, der wird wieder eine krasse Kultur zusammenstellen. In New York, ganz ehrlich, New York hatte er einfach Pech gehabt, aber trotzdem Top 5 Defense die 4 Jahre, die er dort war. Und ich glaube, es wird ähnlich sein. Die werden eine krasse Defense haben. Ich glaube, die werden um Cam Ward aufbauen, geben ihm Waffen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass er ein ganz solides Team zusammenstellen wird. Also super happy für ihn. Ich glaube, das wird richtig gut.
Die AFC South wird ein richtiges Blutbad werden über die nächsten Jahre. Man, du hast die Jacksonville Jaguars mit Cohen, die jetzt erstarkt sind, Trevor Lawrence. Du hast die natürlich Texans mit Defense und Head Coach und jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren auch wieder eine Offense, die wirklich was reißen kann.
Colts sind krass.
Die Colts, die krass sind. Und du hast die, die Titans, Mann. Das, also es wird, glaube ich, es wird spannend auf jeden Fall.
Wird spannend, Mann. Dann Miami Dolphins haben mein Boy Jeff Halfley gehired. Was Jeff ist super cooler Typ. Der war bei den Niners, als ich bei den Niners war. Also der gehört zum Shanahan-Tree.
Okay.
Ey, du musst dir mal diesen Shanahan-Tree angucken. Wie viele Headcoaches der Typ? Er ist jetzt sein 9. Jahr bei den Niners und hat irgendwie schon, also 4, 5, 6 Headcoaches hat er schon vorher gebracht. Lass mal ganz kurz zählen. DeMeco Ryans, Robert Saleh, Mike McDaniels war einer, Jeff Halfley, hatte der noch mehr?
Da war ist noch nicht auch Mike McVay so ein bisschen Shanahan-Disciple, also nicht von...
Bisschen.
Ist von, die haben noch beide zusammen unter dem Dad also, gearbeitet,
oder? Ja, Shanahan war der OC bei den Falcons und Matt LaFleur war da und Sean McVay, die waren beide seine Assistants, also die waren beide irgendwie Quarterback und Receiver-Coach oder sowas. Könnte man auch mit reinzählen schon fast. Ich glaube, da war noch einer. War der nicht noch einen geholt? DC. Na, aber egal. Auf jeden Fall viel Leute schon. Also krass. Also eher Jeff Halfley, cooler Typ, Mann. Super defensive-minded Coach. Also weiß auf jeden Fall, was er macht. Ich glaube, es ist ein ganz geiler Hire. Der war letztes Jahr, diese vorherige Saison war er bei den Packers, hat dort die Defense gecallt. Auch einen guten Job gemacht. Also krasser Hire. Boah, der nächste ist crazy für mich. Und da will ich dein Take zuhören. Atlanta Falcons hiren Kevin Stefanski zu einem crazy Deal. Einer der höchst paid Head Coaches in der Liga. Stefanski hat seine Tenure hier mit den Browns einen negativen Overall Record. Was, Alter, wir haben gerade jemanden gefeuert, der irgendwie was gegangen ist. 8-9 oder 9-9 oder was auch immer. Und holen Stefanski rein, der seit was weiß ich wie vielen Jahren keine Winning Season hatte. Erklär es mir bitte.
Was sollen wir dazu sagen? Also böse Zungen sagen bei sowas immer natürlich, dass es damit was zu tun hat. Der eine Kollege, also der gefeuert wurde, hat die Farbe von meinem Handrücken. Der Kollege, der geheiert wurde, hat die Farbe von meiner Handfläche. Ja,
aber du weißt ja, wer den Hire macht. Der kommt ja selber aus irgendwie Middle Eastern, Alter.
Deswegen sage ich in dem Sinne auch so. Also, ja, das kann, natürlich ist, vielleicht ist es eine Sache, aber ich glaube jetzt in dem Fall vielleicht nicht. Es ist einfach, wie Leute wahrgenommen werden. Weißt du, den Coach, den du gerade gefeiert hast, der war davor ja kein Head Coach, der war ja Coordinator davor. Als First-Time-Head-Coach. Stefanski hat damals den Coach of the Year Award, hat er, glaube ich, auch gewonnen.
Hat er zweimal gewonnen sogar.
Mhm. Das heißt, er hat sozusagen die Accolades hinter sich und du musst auch fairerweise dazu sagen, er war der Head-Coach bei den Browns und bei den Browns ist ja, glaube ich, sehr, sehr offen und du merkst, dass da der Head-Coach das Front Office, GM, Ownership gestellt, dass man da nicht immer auf derselben Page war. Weißt du, ich meine, das siehst du ja an den Entscheidungen, die getroffen wurden, was Spieler angeht, dass du einem Quarterback den besten Vertrag in der NFL aller Zeiten gibst, der dann kaum für dich spielt. Weißt du, ich meine, dass du fünf Quarterbacks irgendwie ins Trainingslager gehst. Das sind für mich alles Indizien, dass da zu viele Köche gerade den Brei versalzen. Ja. Und ich glaube, dass Stefanski da vielleicht einfach einen guten Pitch hatte. Eine Sache, die wir auch als Öffentlichkeit immer nicht sehen, ist, wie läuft dieses Interview ab? Was ist sein Pitch an den Owner gewesen? Was waren die Fragen? Wie hat er darauf reagiert? Vielleicht hat er die Chemistry einfach gestimmt und dieser Falcons-Owner ist auch so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen vor wie so ein bisschen Vibes-Guy, also so ein Businessman, der auf dieses Zwischenmenschliche und sowas setzt, wie er sich mit der Person versteht und vielleicht waren die einfach auf derselben Wellenlänge beim Steak-Essen, haben sich die Hand geschüttelt und das war's.
Ich frage mich immer, wie diese Head-Coaching-Interviews ablaufen. Was genau wird sag da mal, gefragt?
Was passiert da?
Ich habe keine Ahnung, Mann. Es ist eher so... ich frage mich wahrscheinlich immer so Kultur, so was ist deine, was für Leute willst du im Building haben, so weißt du? Ich glaube, solche Fragen, weißt du? Weil ich meine, schematisch, sie fragen ja nicht so, was wirst du für eine Offense und Defense rennen. Ich glaube nicht, dass es darum wirklich geht. Es geht eher so, was für ein Team willst du zusammenstellen? So, weißt, was für Leute, was für die Kultur, die du hier reinbringen willst? Ich glaube, eher solche Fragen. Aber trotzdem, wer hat mir das erzählt? Ich glaube, Shanahan damals bei den Niners, das war irgendwie 4-5 Stunden Interview. Was genau geht da vor? Ich würde so gern wissen, Alter, worüber die da reden. Aber ich trotzdem.
Ich habe mal einen Podcast gemacht mit, glaube ich, Tim Gabel, wo wir, glaube ich, 3 Stunden oder sowas oder 3,5 Stunden geredet haben miteinander. Und Digga, danach, ich war komplett verballert. Ich hatte keine Ahnung mehr, wovon wir geredet haben. Auch das war so ein, weißt du, das ewig, 3,5 Stunden sind fucking lang.
Ja.
Ein 4-5 Stunden Interview zum. Worüber redet ihr? Weißt du, ich meine, so, du kannst eine ganze Lebensgeschichte erzählen. Also, ja.
Ja, nee, es ist echt crazy. Aber ja, mit Stefanski, was auch krass ist, interessant ist, dass ich von Spielern gehört habe, die für ihn gespielt haben, dass er ist halt ein ruhiger Mann. Er ist jetzt nicht wirklich so einer, wo du sagst, boah, der motiviert mich riesig, weißt du, und ist so einer, der die Troops rallied, so, yeah, let's go. Er ist halt einfach so, ja, ich weiß gar nicht, er ist wahrscheinlich ein offensive-minded Coach, oder? Ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ganz ehrlich.
Ich dachte, er ist auf der offensiven Seite.
Ich glaube, er ist schematisch, hat ein bisschen was drauf, er kennt Football, er weiß, wie man das rüberbringt, aber weiß ich nicht, Alter. Ich habe gehört, er ist ein bisschen eher auf der ruhigen und auf der ein bisschen vielleicht sogar langweiligen Seite, aber ja, trotzdem interessant. Gut für ihn natürlich. Hey, tschüss. Außen wahrscheinlich sehr nicht der besten Situation mit den Browns, weil da einfach zu viel, wie du sagst, zu viel Küche drin sind. Da ist zu viel Dysfunctions in der Organisation. Ich glaube, der ist in eine ganz gute Situation da reingerutscht in Atlanta. Vor allem mit einem sehr talentierten Roster. Werden sehen, was die mit der QB-Frage machen. Ob Penix, weil Penix ist verletzt, hatte sie als ACL gerissen. Ich weiß nicht, ob die da brauchen sie irgendjemanden, der die Saison startet. Vielleicht Kirk Cousins kommt vielleicht zurück. Wir werden sehen, aber ich glaube, die Falcons können ganz gut werden.
Ja, auch.
Und dann, ja, letzter Hire, John Harbaugh to New York Giants. Krasser Hire, gut für ihn, Mann. Die brauchen so einen, weißt du? John Harbaugh ist ja auch eine Personality. Ich glaube, der passt auch richtig gut nach New York rein, Mann. Finde ich ganz geil.
Ja,
kann ich
auch verstehen. Es gibt ja verschiedene Franchises. Du hast jüngere Franchises wie die Texans. Du hast alte Franchises wie die Giants. Giants sind alt und du merkst es auch so. Du hast da Leute, die da arbeiten, die machen den Job so, keine Ahnung, seit 30 Jahren oder so. Das heißt, mein Neuer, ist hier unser Head Athletic Trainer, der ist schon Athletic Trainer gewesen, als noch Schwarz-Weiß-Fernsehen war und sowas. Also die haben da so Oldschool-Prozesse und ich glaube, jemand wie Harbaugh kann das auch richtig appreciaten und dann diese Knowledge und die er halt davon hat, dass er schon sein ganzes Leben in dieser NFL unterwegs ist, dann halt auch dementsprechend an die Spieler weitergeben auf eine Art und Weise, wo das dir dann wirklich was bedeutet. Ja, das ist immer so dieses Connection-Piece in New England. Coach Belichick hat immer, bevor wir gegen Mannschaften gespielt haben, so eine kleine Präsentation gehabt, wo er auch über das Franchise geredet hat und wer das gegründet hat und wer die Owner sind und sowas. Und du hast bei ihm immer gemerkt, er hat immer so ein bisschen so diese Appreciation für Football-History und so Football-Legenden und was das Ganze bedeutet im großen Ganzen für Football, was du jetzt gerade machst, was dieses Spiel bedeutet. Hey, das ist irgendwie das 125. Mal, dass die Patriots gegen die Steelers spielen und das ist der Overall-Record und sowas, der hat das immer so einordnen können.
Okay.
Ich glaube, jemand wie Harbaugh kann dieses Gefühl den Giants wieder zurückgeben. Ich glaube, die brauchen jemanden, der die wirklich so wieder aufbaut, so das Selbstbewusstsein wieder aufbaut, dass die Jungs wieder mit ein bisschen breiterer Brust auf das Spielfeld rausgehen, weil es einfach so viele Jahre hintereinander immer wieder Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung gab.
Genau.
Ja, Mann, ich könnte mir vorstellen, dass er der Richtige ist für den Job.
Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, ja, er läuft da rein mit einem echt talentierten Roster. Ja. Weißt, Jackson Dart, die haben ein paar Young Guns auf Running Back, die Defense ist gut. Wenn die da noch ein paar Pieces dazu reintun, ich glaube, die sind auf jeden Fall, können mit oben
mitspielen. Die Leute lachen immer, weil wenn wir immer so geredet haben, Podcast vor den Seasons, egal wo ich jetzt bis jetzt war, habe ich immer in meinem Podcast geredet, so, hey, ja, das ist eigentlich ein sehr talentiertes Team, man könnte echt was gehen. als ich bei den Giants war, hatte ich auch dieses Gefühl, Mann. Als ich im Trainingslager war, ich dachte so, damn, Bro, wir haben ein paar Guys, Mann. Wir haben
ja, aber ich meine, das ist die NFL, jedes Team hat Guys. Alter. Jedes Team kann krass sein.
Ich habe mit einem Kollegen zu Hause telefoniert und sowas, habe gesagt, so, Bro, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind Sleeper dieses Jahr und sowas. Und dann, klar, die Saison war ass, aber ich glaube, vieles davon war nicht dem Talent geschuldet, sondern eher so ein bisschen so, ich will es nicht sagen, Coaching, Accountability-Sachen. Und ich glaube, was so Kulturgeschichten angeht, ist
Gott sehr gut. Ja, ja, ja. Okay, noch ganz kurz die Jobs, die noch offen sind. Wir haben die Bills noch. Haben wir drüber schon geredet. Da ist vielleicht einer schon im Hintergrund. Dann haben wir die Raiders und Cardinals. Finde ich tatsächlich beide relativ toughen Jobs, weil die Raiders, Mann, Alter, die haben halt, das ist die Quarterback-Frage, Mann. Weil du hast Gino noch der hat halt echt auch unterperformt. Ich weiß halt nicht, ob du als Headcoach da reinlaufen willst und dann so, okay, was mache ich jetzt, weißt du? Die haben, glaube ich, den Number One Overall Pick.
Ja, ja.
Aber was halt auch nicht immer, da sind mehr Baustellen bei denen im Team, weißt du? Da willst du auch nicht nur einen Quarterback und dann den verfeuern, weißt du, wenn der Mendoza reindraftest und dann wird der verhauen, weil er keine O-Line hat, weißt du, das ist ja auch, das hilft ja auch nicht.
Ja,
ich weiß nicht, den Job finde ich gar nicht so geil, selbst mit den Cardinals. Ich glaube, Kyler Murray ist da raus. Da musst du auch wieder die Quarterback-Frage. Und das dauert immer ein, zwei Saisons, bis sich das, bis die ready sind. Und dann verlierst du über die ersten 2 Jahre 20 Spiele und das bockt mich. Also, die sind beide nicht so coole Jobs, muss ich sagen.
Sind beides Jobs, die größere Baustellen sind, bei denen du auch in so bisschen in Football-Wüsten bist. Also wenn ich jetzt vergleiche, man, in New England zum Beispiel hattest du, und auch bei den Giants, du hast nach jedem Training die Kabine voll mit Medienleuten und Reportern und sowas und du merkst, also diese Städte interessiert es wirklich, was bei euch abgeht.
Ja.
Wo, keine Ahnung, bei den Raiders, und es ist jetzt wirklich nur Shade, bei den Raiders war so ein Dude, der irgendwie einen Bodybuilding-Blog schreibt oder sowas, als Hobby, war dann so als Medienguy so einer der Leute, die jeden Tag in der Kabine waren. Weißt du, waren so 2, 3 Jungs oder sowas, die da waren. Gute Guys, aber du hast halt gemerkt, das ist nicht auf demselben Stellenwert.
Small Market Team, wo einfach
small,
nicht.
Small Market und ähnlich in Arizona, wo du auch so diese Kultur einfach nicht dieselbe ist. Ich glaube, das sind beide Städte, die du für dich gewinnen könntest, aber es braucht wirklich mal was Besonderes. Es braucht mal ein paar Playoff-Wins hintereinander. Weißt du, in die Playoffs schaffen, sondern hey, geh mal zu einem AFC oder NFC Championship Game oder sowas. Mhm. Gewinn mal wirklich eine Championship, dann hast du, glaube ich, diese Stadt wirklich aufgeweckt. Aber bis dahin sind es, glaube ich, wirklich schwierige Jobs.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, welche Richtung die gehen werden. Da. Das Pete Carroll-Ding ist crazy. Nach einem Jahr raus bei den Raiders. Ich weiß gar nicht, ob die auch den GM mit rausgehauen haben, weiß ich gar nicht. Aber ja, ich glaube, weiß ich nicht. Wahrscheinlich offensive minded, was die reinholen werden. Wir werden sehen.
Also was ich gesehen habe, dass der Owner von den Raiders und Tom Brady in Miami waren. Mark Davis, glaube ich, ja.
Ich glaube schon,
dass die in Miami waren bei den CFPB Finals, um eben die beiden Quarterbacks anzuschauen und sowas, und auch dort Interviews in Miami mit ein paar Kandidaten und sowas, also Head Coaching Kandidaten gemacht haben.
Okay. Brady ist da wirklich mit involviert, ne?
Ja. Also okay, krass. Der ist anscheinend bei dieser Head Coach Suche wirklich sehr hands-on und sowas. Also,
ja. Apropos,
ich glaube, die lassen sich da Zeit, um auch wirklich vielleicht das Ganze mal wirklich richtig.
Nee. Apropos Quarterback, weil ich glaube, die werden einen Quarterback draften. One overall. Ich kann es mir also schwer vorstellen, dass die in eine andere Richtung gehen. Wir haben über Mendoza geredet, krasses Talent und alles. Was hältst du vom Back für das nächste Level?
Ich glaube, er bräuchte auf jeden Fall ein bisschen Schleifen, also ein bisschen Development. Er kann auf jeden Fall, glaube ich, ein stabiler NFL-Quarterback werden. Aber ich glaube, obwohl er jetzt schon so lange im College-Game unterwegs gewesen ist, wäre es für ihn, glaube ich, gut, wo zu landen, wo vielleicht noch ein Vet ist, ja. Mit dem er vielleicht ein bisschen teilen kann am Anfang noch und sich dann den Job vielleicht in Mitte der Saison oder sowas verdient.
Aber glaubst du First Round Talent?
Ah, da weiß ich nicht. Ich weiß nicht genügend über die ganzen anderen Quarterbacks. Der eigentliche Nummer 1 Quarterback war ja der Oregon Quarterback, der sich jetzt entschieden hat,
genau,
irgendwie nochmal im College zu bleiben für ein Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, wie du die Jungs einsortieren kannst, die da jetzt noch übrig sind außerhalb. Ja, ich kenne nur Mendoza eigentlich.
Genau. Okay, ne, werden sehen alle. Ja, ich war überrascht von Beck, ganz ehrlich. Ich hatte ihn so gar nicht auf dem Schirm. Ich fand ihn bei Georgia okay. Jetzt nichts Besonderes, aber so bei Miami hat schon einen guten Job gemacht. Also sehr poised. Mir taugen seine Postgame-Interviews nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein bisschen, wie nennt man es auf Deutsch? Also ein bisschen eingebildet vielleicht in dem Sinne. Hast du es mal gesehen? Also so ein bisschen schiebt dem anderen jedem seine Schuld außer seine. Erst die falsche Route gelaufen, das habe ich Interception geworfen. Also wirklich, also so echt nicht cool so. Das taugt mir nicht, was auf jeden Fall so ein bisschen Turnoff ist. Aber nichtsdestotrotz, talentierter Quarterback, wir werden sehen, wo er landet. Okay, wir haben noch ein paar.
Kann ich noch eine Carson Beck Conspiracy Theory geben?
Erzähl.
Das ist eine Conspiracy Theory im Internet. Caitlin Clark dominiert Haley Van Lith 2024. Haley Van Lith war bei LSU. Caitlin Clark hat LSU auf den Deckel gegeben. Gerade diese Haley hat sie sehr, sehr, hat die gekocht, hat die langsam püriert. Haley Van Lith transferred to TCU. Ja. Gewinnt da den Roster-Spot von Haley Cavender, einer von den Cavender Twins.
Ja.
Die Cavender Twins verlassen TCU, transfern zu Miami, was dazu führt, dass Carson Beck sich auch entscheidet, Georgia zu verlassen und runter nach Miami zu transfern, um zur selben Schule zu gehen wie seine zu der Zeit Freundin. Und das hat in der langen Chain uns jetzt diesen Moment gegeben.
Nice. Ja, das ist alles Caitlin Clark.
Alles Caitlin Clark. Am Ende des Tages kommt alles zurück zu Caitlin Clark, Bro.
Nice. Ja, der ist gut, Mann. Der ist gut. Wir haben noch ein paar Fragen und dann runden wir das ganze Ding ab. Ich glaube, wir sind echt gut drüber heute schon, ne?
Ja. Aber ist auch verdient, Mann. Gönnt euch die extra halbe Stunde, weil ich weiß, die erste halbe Stunde wird sich ein bisschen rough anhören.
Leute,
durchgehalten habt. Also
mittlerweile, es ist ja echt 21.30 Uhr. Wir haben heute Morgen angefangen, den Podcast aufzunehmen. Und dann war stundenlang das Internet aus. Und dann, also es war auf jeden Fall ein Prozess heute. Aber erste Frage ist, welches Team hat dieses Wochenende ihr wahres Gesicht gezeigt? Lass mal überlegen.
Bro, ich werde es nicht sagen. Ich werde es nicht sagen. Sag du's.
Glaubst du, nein, das labert nicht. Was willst du sagen, Alter?
Nein. Ich will sagen, also ich finde, wir haben ein bisschen so unser wahres Gesicht gezeigt, weil ich glaube, unsere Defense hat uns
zu lange
hat uns durch diese Season getragen. Und das ist auch okay, weil du bist eine Mannschaft, deine Defense rasiert. Ja. Also jetzt auch in diesem Spiel. Die Leute, weißt du, wir haben über die Turnovers geredet. Die Patriots hatten, also es waren von 4 Turnovers, 3 davon haben sie 0 Punkte gemacht bei unserer Defense, die gestoppt hat. Einen haben sie einen Touchdown zugelassen. So, weißt du, du nimmst den Touchdown weg, du gibst uns den Touchdown an der Goal-Line wegen dem Penalty. Also dieses Ding hätte, das Universum hätte uns den Ball auch wieder zuspielen können. Ja. Aber ich glaube, was eben unsere Schwächen wurden, ein bisschen exposed in diesem Spiel. Wäre für mich mein Kandidat da. So.
Ja, shit, das habe ich gar nicht gedacht, aber klar, Mann. Golly. Irgendwann
reißt der Faden.
Das ist einfach nicht. Die Defense hat so lange, die hat euch die komplette Saison getragen. Und die Offense, wir haben über die, wie viele Wochen auch immer, wir haben gesagt, es ist up and down. Da ist ein bisschen Inkonsistenz drin. Und irgendwann catcht es dich, Alter. Kommt, da holt dich das ganze Ding ein. Das ist eine gute Antwort, Mann. Ja, da bin ich bei dir. Cool. Nächste Frage ist: Welcher Spieler hat seinen Marktwert in diesen Playoffs am meisten verändert? Mach mal hoch. Verändert, shit, da können wir auch direkt bei CJ Stroud. Marktwert. Okay.
Nein, aber du musst dazu sagen, Mann. Das war sein drittes Jahr, die können immer noch diese Fifth-Year-Option und sowas nehmen.
Ja, klar, aber bis jetzt ist
es... Wie Bitcoin, Digga.
Das ist
wie Bitcoin.
Der ist auf jeden Fall im Augenblick ist er weiter unten.
In einem Monat kann es auch wieder nach oben gehen.
Genau. Ja, das ist...
Hier sind ein paar Leute, die krasse Checks geschrieben haben, Digga. Wie heißt der? Jackson Smith und Jigba. Ich respekt diesen Kollegen, ich hatte den nicht so auf dem Schirm.
Was? Der Typ hat die ganze...
Nein, ich meine die Saison.
Reden von den Playoffs im Augenblick. Die Frage ist Playoffs.
Playoffs nur. Okay, okay. Ich habe gedacht, wir meinen die ganze Saison.
Ja, yeah, aber okay. Die ganze Saison dann Jigba auf jeden Fall, Alter.
Der Jigba ist ein Baller, Mann. Rasiert. Playoffs.
Wer hat krass gezeigt? Ich glaube, Caleb hat sein Ding gemacht, einfach gezeigt, dass er wie krass Klatsche sein kann und dass keine Situation zu groß für ihn ist. Weißt du, diese Fourth Quarter Comebacks und dass der eiskalt bleibt und einen Weg findet, an Fourth Downs diese absolut absurden Plays zu machen und präzisen Bälle anbringt. Ich glaube, der hat auf jeden Fall gezeigt, Alter, dass er ein legit Top Quarterback in der Liga ist. Also.
Bin ich mit dir. Ich würde auch Kenneth Walker vielleicht noch hinten anstellen. Ich fand der
in seiner
Performance ist einfach so stabil zu sein als Running Back so spät in der Saison. Respekt. Und ich glaube, es wären eigentlich so die. Ich meine, könnte Stafford eigentlich auch noch in diese Discussion bringen, weil er
nicht so gut. Nicht in den Playoffs, Mann.
Nicht in den Playoffs.
Nee, für ihn nicht so. Ist okay, aber jetzt nicht. Nicht so krass. Ich würde nicht sagen, wenn ich ihn spielen sehe, sage, oh, das ist MVP. Er war Regular Season MVP.
Ja.
Weißt du?
Ja. Fair.
Okay, dritte Frage ist, welcher Sieg fühlt sich für euch am wenigsten überzeugend an? Ich bin bei den Rams. Ich fand die nicht so krass, Mann. Diese knappen Dinger, Mann. Ich glaube, deshalb kriegen die Woche auf den Sack, Alter, von Seahawks.
Ja. Der Rams-Sieg, da wären die meisten Fragezeichen geblieben. Den Broncos-Sieg könntest du mit reinnehmen hinter dem Hintergrund von der Verletzung. Ich fand, das war auch nicht so super solid.
Ja.
Aber tatsächlich bei den Rams, glaube ich, wären da die größeren Fragezeichen.
Ja. Okay, wenn ihr heute wetten müsstet, wer gewinnt den Super Bowl? Du bist bei der NFC, hast du gesagt, ne? Ja, Seahawks. Ja, mich auch. Und dann letzte Frage wäre, Hot Take, welches Team sieht nächste Saison komplett anders aus als dieses Jahr?
Schau mal, da gibt es ja immer zwei Varianten. Du hast zum einen die Mannschaften, die einen neuen Headcoach haben.
Ja.
Du hast aber zum anderen, finde ich, auch Mannschaften, gerade wie zum Beispiel die Texans oder die Bills, gut, die werden jetzt auch einen neuen Headcoach haben. Also Mannschaften, Eagles, Mannschaften, die, wo zwar was ging, aber wo nicht so viel ging, wie man sich vorgestellt hat.
Genau.
Weil da wird normalerweise auch mit dem Großen haben, also da wird dann, sagt man, okay, hey, lass mal wirklich genau durchfiltern jetzt, wer hier zum Erfolg beigetragen hat und welche Pieces fehlen und dann lass uns wirklich mal was angehen, um noch diesen letzten Schritt zu machen. Im Vergleich zu Mannschaften, die wirklich einfach nur am Bauen sind, wo es darum geht, ein Stückchen besser zu werden, incremental improvement etc. Wir bauen hier gerade eine Kultur auf.
Genau.
Schwer. Also ich denke, die Bills werden anders aussehen, egal wer da als nächstes rangeht. Ich glaube, die werden auf jeden Fall, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass dann eine ganz andere Defensive aufgestellt wird. Das war jetzt irgendwie immer so das durchreichende Thema, wo Leute gesagt haben, ja, wenn Josh Allen Weapons hätte und dann, wenn Josh Allen irgendwie eine Defense hätte, dann würde er mehr
gehen. Ja. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, es ist ja interessant zu betrachten, vielleicht von ein paar von den sehr guten Teams dieses Jahr, ob da vielleicht das komplett auseinanderfällt und die nächstes Jahr anders aussehen oder von den nicht so guten Teams, die kompletten Umriss machen und auf jeden Fall oder nächstes Jahr auf einmal Contender werden. Was ich mir gut vorstellen kann, ist ein Team, das krass wird, ist, ich sag Tennessee. Ich glaube, die werden sich sehr verbessern, sehr anders aussehen wie dieses Jahr. Ich glaube, die Colts, wir haben so ein bisschen Glimpse gesehen, wie gut die sein können dieses Jahr. Ich hoffe, die signen Danny Dimes zurück, Indiana Jones, wie auch immer.
Boah, hier und ist noch eine Mannschaft. Ravens.
Ravens, ich glaube.
Werden. Das wird, boah, wie wird es aussehen? Ja. Was für eine Offense wird es sein?
Weißt du, oh, die haben ja auch, der ist ja auch offen. Uh-huh. Der Job noch, ne? Uh-huh. Oder wo haben die schon jemanden geheiert? Nee, ne?
Ich habe noch nichts
gesehen. Haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, klar, Ravens, das ist ein krasser Job, Mann. Den willst du, Mann. Den willst du, weil du schon die Pieces hast. Alles, was du brauchst, ist im Building.
Du hast eine O-Line, du hast eigentlich alles da, ja?
Ja, du hast einen krassen Running Back. Derrick Henry, ja, ist älter jetzt, aber er ist immer noch dominant. Wow, das ist ein guter Job, Mann. Ja, ich glaube, da holen sie sich. Ja, ich glaube, die werden, wenn da der Richtige reinkommt, der weiß, wie man umgeht und weiß, wie die, wie die Jungs in eine Winning-Situation reinpackt. Die Ravens, mit denen ist immer so rechnen, die sind krass. Mhm. Cool,
ich kann mir vorstellen, noch einen vielleicht Kansas City.
Ja,
ich glaube, da wird jetzt endlich mal der große Umbruch, also dass man wirklich die Generalerneuerung, Grundsanierung macht und man wirklich den kompletten Roster umstellt.
Hast du gesehen, glaub, wer da reinkommt wieder? OC, The Enemy, der da vorher auch schon war, erst zurück als OC. Chargers haben gerade mein Guy, Mike McDaniel, geheiert als OC.
Oh shit.
Digga, okay. Mike ist crazy. Mike ist, du hast ja ein bisschen so erlebt, der ist halt so Chiller, weißt du? Alter, der Typ ist ein Football Brain. Harvard educated. Der Junge studied Football. Das ist, was er macht. Er ist, als Person ist er ein komischer, weird Guy. Also, aber bisschen so
ein Free Spirit. Als NOC aber haben, Bro.
So aber so Alter, wenn es um Football geht, der kocht, Alter, er ist im Lab und Alter, ich schwör's dir. Die werden krass. Er und Herbert.
Yeah.
Und die haben ja alles möglich. Ja, die haben krass die Pieces in place. Ich glaube, die könnten richtig gut werden.
Und ich finde das eine spannende Kombo, weil die Chargers haben so ein bisschen versucht, diese Ravens-Schiene zu fahren, fand ich in der Offense. Dass die haben auch sich einen Fullback geholt, der eigentlich ein Defensive Tackle ist.
Mhm.
Genau wie die Ravens.
Ja, die sind ja die Harbors, die sind so ein bisschen
dieselbe
Philosophie.
Sprichwort von denen ist, der Körper braucht Kontakt.
The body
craves contact. Das ist irgendwie so ein Harbor-Ding. Ja.
Okay.
Also du merkst, aber ich fand, ich hatte bei den Chargers nur mäßigen Erfolg. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so jemand wie Mike McDaniel da seine Hände anlegt, dass da ein bisschen so kreativer gearbeitet wird, was, glaube ich, Justin Herbert ein bisschen mehr.
Ja, hast du ja gesehen mit Drews, mit Kyle Juszczyk. Dann vor allem ein Fullback ein bisschen anders benutzt. Und die brauchen auch einen Running Back. Wenn die einen Running Back noch haben, das Running Game, die könnten gut sein, Mann. Ja, Chargers ist vielleicht so ein bisschen mein Dark Horse für nächstes Jahr.
Dass die richtig aber gut, ich würde sagen, auf jeden Fall als Fans, macht euch eine Off-Season mit vielen, vielen Transaktionen gefasst. Mhm. Weil wenn so viele Head-Coach-Positionen neu belegt werden, dann wandern da, das ist eine große Migration dann an Jungs, weiß ich meine, so Mike McDaniel wird sicherlich einige Jungs, seine Besties aus Miami versuchen mitzubringen und also du tust immer so deine Key Pieces und sowas wandern dann schon
auf dem Tisch hin und her. Wird gut, Mann. Wird gut, wird spannend auf jeden Fall. Alrighty, Stunde 7, Alter, plus was auch immer wir davor gemacht haben, ey.
Oh, shit. Jungs, Playoff-Season NFL. Meine Saison ist leider vorbei. Ich tue jetzt heute Abend noch fertig packen. Aber ich sage Riesendank an alle, die dabei waren dieses Jahr. Alle, die supportet haben, bedeutet mir riesig viel. Ich habe das Ganze gemerkt und gespürt, auch wenn viele Kommentare gesagt haben, sorry, diese Wochenende routen wir für die Patriots. Ich freue mich einfach, dass ihr da dabei seid. Wenn die Folge euch gefallen hat, teilt die mit einem Kollegen. Like, Comment, Subscribe, das übliche Spiel. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.
Peace. Danke. Ciao, ciao.